Herzlich willkommen zum Dachtheken-Duett mit André Lichtschlag und Martin Mocharski. Längerer Pause. Eine Ausgabe ist ausgefallen. Du hattest die Männergrippe.
Ja, genau. Ich hatte die plötzliche Kopfmännergrippe. Unglaublich eigentlich. Also wirklich ganz schlagartig.
Ja.
2 Tage später war schon wieder besser.
Ja, das ist oft so. Ich hatte jetzt am Dienstag, hatte ich tatsächlich belegten Hals. Und ich dachte, oh, ich werde krank. Aber hat sich dann auch ziemlich schnell immer wieder...
Schön Vitaminchen schlucken.
Vitamine habe ich genommen. Ich habe diese Erkältungskapseln genommen. Kennst du die?
Nee.
Die gibt es hier bei DM. Einfach Erkältungskapsel, da hast du irgendwie, keine Ahnung, dann nimmst du einfach ein. Das sind so kleine Gelkapseln. Hast dann so ein bisschen Eukalyptusgeschmack die ganze Zeit im Mund. Aber das hat richtig geholfen. Also am nächsten Tag war alles wieder weg. Also belegter Hals, dann wieder frei.
Ich schwöre ja auf Ortomol Immun. Ein bisschen Schleichwerbung. Schade, bekommen wir auch kein Geld für. Ne? Nee,
sollten wir vielleicht mal anmerken, jedes Produkt, das hier erwähnt wird, sollte eigentlich hier bezahlt werden. Irgendwie. Ach, muss ja gar nicht. Heute ohne Lied. Sie wissen ja, es ist ja... die traurige Nachricht hat ja diese Woche die Runde gemacht. Gunnar Kaiser ist verstorben, leider, am 12. Oktober.
Ein ganz, ganz, ganz großer und ein wirklicher großer Mensch auch, ne?
Ja.
Ja. Wir sind, ich glaube, hier jetzt gerade, wo das Video veröffentlicht wird, auf Freiheitsfunken-Info müsste jetzt inzwischen ein zweiter Nachruf von mir auch zu finden sein. Von mir ist auch noch ein erster Nachruf auf eigentümlich frei auf efmagazin.de zu finden. Aber auch natürlich, Sie werden das gesehen haben, an vielen, vielen Stellen des Internets sehr bewegende Worte. Was soll man da jetzt noch hinzufügen? Wir sind alle ein bisschen traurig.
Ja, sehr sogar.
Obwohl es nicht ganz plötzlich kam, ne?
Man hat es erwarten können. Also ich habe ja vor, ich weiß nicht, das muss tatsächlich vor 2 oder 3 Wochen gewesen sein. Da habe ich tatsächlich auch mal an ihn gedacht. Da dachte ich, es ist jetzt längere Zeit nichts mehr von ihm erschienen. Er hat ja zuletzt noch, er war ja wohl in den Vereinigten Staaten, hat er ja noch so eine Reise gemacht und hat dann auch regelmäßig dann Videos rausgebracht. Und dann ist halt eine ganze Zeit lang kein Video von ihm erschienen. Und da habe ich mir, wie gesagt, vor 2, 3 Wochen Gedanken gemacht, ob es ihn denn überhaupt noch gibt, den Gunnar. Und ich meine, was ihm halt wirklich hoch anzurechnen ist, das ist so eine persönliche Anekdote. Ich sag ja immer, in unserer Bevölkerung, also unsere Mitmenschen, die scheinen ja jetzt zunehmend so die Lunte zu riechen, dass hier vielleicht nicht alles, seinen besten Gang geht. Und Gunnar Kaiser hat da ja auch sehr viel zu beigetragen, insbesondere in der C-Krise, wir erinnern uns alle. Und da fand ich es mal überaus ulkig, da hat mir meine Schwester, von der ich mal so sagen würde, dass sie damals halt noch eher so systemkonform gewesen ist und also mit irgendwelchen alternativen Medien nichts am Hut hatte, die hat mir dann tatsächlich irgendwann mal so ein Video von Gunnar Kaiser geschickt. Ja, guck dir das doch mal an, ne? Ach, von Gunnar. Wie, du kennst den? Ja, natürlich kenne ich den. Gunnar hat ja wirklich Millionen Menschen erreicht, muss man einfach mal so sagen. Und das mit seinen Videos, mit seinen Beiträgen, mit seinen Fragen, die er gestellt hat, die er in den Raum gestellt hat. Und ihm ist eigentlich, also das kann man eigentlich gar nicht hoch genug anrechnen, was er eigentlich für einen Impact hatte hier in der Bevölkerung. Also er hat wirklich nennenswert Menschen erreicht und Menschen dann wahrscheinlich auch wirklich zum Nachdenken gebracht. Und das wird halt hier sein Vermächtnis sein. Also da hat er wirklich einiges geleistet. Ne? Muss man einfach mal so
anerkennen. Er wurde dann natürlich auch gecancelt, ne? vom Mainstream, ausgerechnet vom einzigen Organ, das jetzt einen Nachruf auf ihn verfasst hat in der Welt. Ist immerhin ein Nachruf erschienen, ganz netter. Ich habe den heute auch aufgegriffen in meinem zweiten Beitrag hier auf Freiheitsfunken. Aber da war eben auch die allerschlimmste Hetze im Mainstream gegen Gunnar Kaiser zu finden, damals von einem Redakteur, der es nicht wert ist, dass man den Namen hier ausspricht, der dann eben, du sagst zu Recht, er hat ja so viele Fragen gestellt. Das Typische an Gunnar waren eigentlich diese philosophischen, unglaublich zugespitzten Fragestellungen, die er dann immer eingeworfen hat. Und eine solche zugespitzte Fragestellung hat dann dieser Mensch in der Welt zu einem Genozidaufruf umgedeutet, zu einem Mordaufruf. Das war so perfide und so eklig, nur um dann sagen zu können, und deswegen darf man jetzt, ja, man darf über alles diskutieren, aber nie mehr mit Gunnar Kaiser. So, und ja, was soll man sagen? Ich meine, das wird dem Gunnar auf den Magen geschlagen haben, ne? Also ganz sicher, ne? Ich meine, ja, was soll man mehr dazu sagen?
Ja, also man kriegt es ja.
Gerade einem solchen Menschen wie Gunnar Kaiser, der, was hat der Helge gestern gesagt? Der Helge gesagt, hat gesagt, der unser Helge Pahl, ja. Der Gunnar wäre ja auch immer so ein Suchender gewesen.
Ja,
ne? Immer
ja.
So ein bisschen, und der war sich auch nie seiner Position ganz sicher, was ihn ja gerade so herausgehoben hat, dass er sich da eben auch nicht selber sicher war, sondern suchend mit seinen Zuschauern auf die Suche gegangen ist nach Positionen. Ja, und gerade so einem suchenden, aufrichtigen Menschen, ja, dem natürlich, wenn einem dann so mitgespielt wird, nur weil er Fragen stellt, ja, die andere sich nicht mehr getraut zu haben, zu stellen. Ja, es ist alles so gekommen, wie es gekommen ist, aber Gunnar wird unvergessen bleiben, denke ich.
Ja, und daran können auch die, ich sag mal, bei Twitter, das glaubst du gar nicht.
Ja, ich weiß, ja.
Kommentare. Ja. Über sein Ableben, das ist an Ekelhaftigkeit kaum mehr.
Ach so, auch von der anderen Seite, das habe ich gar nicht.
Nee, also da gibt es, ich bin ja jetzt bei Twitter, ja, also seit ein paar Wochen. Es ist, ich sag mal, wirklich, wirklich ein Riesenvergnügen, und man erfährt über Twitter tatsächlich so, ja, wie wabert eigentlich die Gesellschaft, wie wabern die, die Meinungen und so weiter. Und da kommen wir ja später noch drauf zu sprechen. Aber da gibt es eben tatsächlich auch noch Leute, die haben sich halt an ihm Narren gefressen, und jetzt selbst nach seinem Tod wird dann noch Ekelhaftestes abgesondert. Also also von den Guten, ja, von den Guten, da fällt dir echt die Kieferklappe runter.
Aber das ist natürlich wirklich jegliche Sitte und Anstand verloren gegenüber einem gerade Verstorbenen. Ja, da, ich meine, ja, gut, aber es ist halt viel verloren gegangen in dieser Gesellschaft.
Ne? Ja, absolut. Aber wie gesagt, diese Leute halten sich immer noch für die Guten. Ne? Und das ist also, ich sag mal, also unterirdischer wird es nicht mehr. Also was man da zum Teil zu lesen bekommen hat.
Man muss also ja nicht, es war, ich muss sagen, mir fiel auch auf, irgendwo mal in der libertären Bubble tatsächlich auch, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe es nicht verfolgt, wie da jetzt auch genau drauf reagiert, wo die meisten waren ja wirklich sehr, sehr traurig jetzt über diese Nachricht. Aber ich weiß noch, bevor Gunnar gestorben war, wie er schon sehr krank war, da hat irgendeiner hat mal sich drüber aufgeregt, unglaublich drüber aufgeregt, ja, der sei ja jetzt so religiös und beschäftigt sich mit Transzendenz. Ich meine, wenn jemand einen Grund hat, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen, dann ein Mensch in dieser Lage, ja, und da sich überhaupt noch drüber aufzuregen,
also,
das habe ich auch nie nachvollziehen können.
Ich mache das auch, ne? Wenn sich jemand aufregen will, ne? Ja. Also über Spiritualität und so weiter. Ich halte das für wie soll ich sagen, weiß ich nicht, gerade so in heutiger Zeit, da hilft einem vielleicht auch so ein bisschen der Glaube an Gott oder der Glaube an etwas Übergeordnetes. Ich meine, Libertarismus hin oder her, das ist für die hiesige Welt, für die jetzige Welt, für die 3D-Welt, aber irgendwo, weiß ich nicht. Also ich habe schon so den Eindruck, oder ich habe für mich festgestellt, dass ich glaube, dass es da noch über unsere irdischen Grenzen etwas hinaus gibt, und damit beschäftige ich mich, ich sag mal, privat.
Aber vor allen Dingen, genau, man macht das privat, und das ist, glaube ich, auch gut und wichtig, aber auch du nicht, und erst recht auch Gunnar Kaiser ist damit ja nie hausieren gegangen. Ne? Im Gegenteil, diese Videos waren ja immer sehr persönlich, dann gerade die, wo er sich mit diesen Fragen beschäftigt hat. Habe ich genug getan? Habe ich genug gebetet, gebeten und so weiter und so fort? Ja, auch so Dinge, die einem sehr nahe gingen, aber das war ja kein Missionieren.
Nee,
ja?
Eben,
und ihm das als Missionieren auszulegen, das war, wie gesagt, das war sogar aus unserer Bubble von irgendwo.
Ja.
Das habe ich auch nicht nachvollziehen können. Aber gut, und erst recht nicht solche Schweinereien dann von diesen Gutmenschen, aber
er hat niemanden zu bekehren versucht.
Richtig.
Das hat er
sowieso nie gemacht.
Ja, aber
weil er selbst ein Suchender war. Ne?
Idealerweise hat er dadurch dann doch so viele Menschen erreicht. Ne?
Ja, ja.
Und das ist eben das Tolle an ihm gewesen. Ja, Gunnar, falls du uns zuschaust von da oben auf Wolke 7 oder 8, grüß Enno von uns.
Genau,
sehr schön. Ne? Ja, meine Damen und Herren, wir fordern Sie ja immer wieder auf, uns auch hier persönliche Anregungen zu geben, Fragen zu stellen. und so weiter und so fort. Und wir haben jetzt auch wieder ein paar Zuschriften bekommen. Und eine dieser Zuschriften, die ist, ich möchte es mal so sagen, nicht minder traurig. Einer unserer Abonnenten wendet sich an uns mit einer Bitte. Und ich möchte dieser Bitte, gerade weil ich Vater bin, unbedingt auch nachkommen. Es ist jetzt am Anfang nicht ganz so fröhlich, wie Sie vielleicht merken, aber nichtsdestotrotz, dieser nette Herr hat uns eine E-Mail geschickt in privater Angelegenheit und bat um unsere Unterstützung. Und dem möchte ich, wie gesagt, unheimlich gerne nachkommen. Lassen Sie mich kurz vortragen. Am 8.10.2023 kam unsere Tochter Johanna viel zu früh in der 18. Schwangerschaftswoche zur Welt. Sie zeigte nur wenige Lebenszeichen, bevor sie auf der Brust meiner Frau für immer einschlief. Es war wohl eine Infektion der Fruchtblase, die zum Unvermeidlichen führte. Wir, unsere älteste Tochter Victoria, 3 Jahre alt, die Großeltern und auch Johanna wurden im Krankenhaus der Klinik St. Josef in St. Wied, Belgien, sehr respektvoll und mitfühlend behandelt. Eine der Hebammen, der vor Jahren Ähnliches widerfahren war, nahm sich gar eine ganze Nacht Zeit, meiner Frau beizustehen, während ich bei Victoria war. Auch der von mir beauftragte Bestatter trug Johanna so zu Grabe, wie er es immer tut, mit höchstem Respekt vor der Verstorbenen. Man bot uns sehr viel Hilfe und Unterstützung an. Es gab auch eine von den Hebammen erstellte Broschüre, die sich an Sterneneltern richtet. Darin vermerkt fand ich auch die Erklärung der belgischen Gesetzgebung bezüglich Totgeburten. Und die schockierte mich. Ab der 20. Schwangerschaftswoche ist es möglich, ein totgeborenes Kind mit allen Rechten auszustatten, die auch ein Lebendes hat. Geburts- und Sterbeurkunde, Eintrag ins Nationalregister, Eintrag ins Heiratsbuch. Wird ein Kind früher geboren, dann gilt es in Belgien juristisch betrachtet nicht als Mensch, sondern als Klinikabfall. Nun sind mir persönlich nicht wenige staatliche Definitionen herzlich egal, aber in diesem Fall ist sie mir zuwider. Johanna ist unsere Tochter. Ich hielt sie im Arm, küsste sie und bettete sie auch in ihren Sarg. Sie ist ganz sicher ein Mensch, so wie alle Sternenkinder. Der Staat maßt sich hier etwas an, wozu er nicht das geringste Recht hat. Er definiert menschliches Leben nach zeitlichen Abläufen oder gar nach Gewicht. In der BRD wurde diese unhaltbare gesetzliche Situation schon 2013 korrigiert. Dies auf Initiative eines betroffenen Elternpaares, der Familie Martin. Mein Vorhaben ist es, dies auch in Belgien zu bewirken. In einem ersten Schritt habe ich mich an die Regierung der deutschsprachigen Gemeinschaft und an alle im Parlament der deutschsprachigen Gemeinschaft vertretenen Fraktionen gewandt. Interessanterweise erhielt ich bisher nur eine sehr mitfühlende und unterstützende Antwort, und zwar von der Spitzenkandidatin der Grünen für die anstehenden Gemeinschaftswahlen. Wow. Ich war auch überrascht. Frau Fabienne Colling. Sie hat auch als einzige von mir kontaktierte Politikerin die von mir initiierte Petition unterzeichnet, die Sie hier finden. So, und diese Petition, die werden wir unter diesem Video einblenden. Minute 14. Die belgischen Grünen ticken glücklicherweise etwas anders als die Deutschen. Und jetzt meine Bitte an Sie bzw. an Eigentümlich Frei ist es, diese Petition zu unterstützen, so Sie dies denn möchten. Ich habe bisher einiges an Unterschriften aus Belgien, Deutschland, Frankreich und Portugal sammeln können, aber je weiter und internationaler der Kreis, desto besser. Ich danke Ihnen außerordentlich für die Zurkenntnisnahme dieser Nachricht und verbleibe mit freundlichen Grüßen, Michael Karthäuser. So, das ist das, was wir in dieser unheimlich schwierigen Stunde für Herrn Karthäuser tun konnten, ihm seinem Wunsch nachzukommen. Und das ist, denke ich, in einer solchen Situation das Mindeste. Ich werde dort auch noch, ja?
Hast du noch einen Stift für Minute 14? Hast du auch nicht jetzt, ne?
Oh nee, habe ich vergessen.
Ja. Ist dann nicht versuchen wir zu merken, 14, können wir uns merken.
Können wir uns merken. Mhm. Ja, also wie gesagt, ich werde das auch noch unterzeichnen, habe es bisher noch nicht geschafft, werde ich tun. Also in dem Sinne, falls Sie
Ja, ich weiß nicht, ob wir da helfen, ne? Weil der braucht, glaube ich, belgische Staatsbürger.
Nein, der hat ja gerade geschrieben, dass
wenn ich das so richtig verstanden habe, ist ja in Deutschland ist ja die Gesetzgebung angepasst.
Ja, aber es geht um Belgien. Und diese Petition haben ja Leute aus Deutschland, Frankreich,
so, okay,
und Portugal schon unterzeichnet. Also offenbar geht das. Warum nicht? Ne? Also ich denke, als Familienvater möchte man sich das nicht vorstellen, wie es ist, sein Kind zu verlieren. Und dabei spielt es, glaube ich, auch keine Rolle, wie lang man dieses Kind gehabt hat. Ne? Man merkt das ja schon, ne? So in der Schwangerschaft, da baut man ja schon eine Beziehung zu dem Kind auf. Ja, in dem Sinne, ich hoffe, wir haben mit dem Vortrag dieses Briefes helfen können. Ja, ich würde jetzt fast mal sagen...
Was für eine ernste Sendung, hast du noch ein ernstes Thema?
Kein ganz so ernstes, aber ja, manchmal ist es halt so, dass die Themen auch mal ernster sind, gerade was den Tod angeht. Ja, wir leben nichtsdestotrotz ja auch noch weiter. In dem Sinne... An dieser Stelle genug der ja doch eher schwermütigen Nachrichten. Muss manchmal auch sein, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie nehmen es uns nicht übel an dieser Stelle. Ich habe aber auch noch eine zweite Zuschrift bekommen. Die ist
auch nicht lustig.
Auch nicht lustig, aber auch hier wollen wir unserem Abonnenten den Gefallen tun, den Brief, den er uns hat zukommen lassen, vorzutragen. Unter Umständen ist ja jemand dabei, der hier helfen kann. Ja, der Herr möchte erstmal anonym bleiben, aber er schreibt: Sehr geehrter Herr Lichtschlag, es hat mich sehr gefreut, Sie beim diesjährigen Roland-Bader-Treffen nach langer Zeit wiederzutreffen. Ich schätze Ihre Arbeit und Sie als Person sehr. Sie sind ein Lichtblick in diesen seltsamen Zeiten. Deshalb würde ich mich freuen, wenn wir uns vielleicht im nächsten Jahr wieder in Kirlach treffen könnten. In meiner Branche sind die Zeiten derzeit mehr als schlecht. So muss ich derzeit leider sparen und aus diesem Grund mein EF-Abonnement kündigen. Seien Sie versichert, dass ich, sobald es mir...
Das ist aber nicht das Problem.
Nein, das ist nicht das
Problem.
Das haben wir schon geregelt.
Das haben wir schon geregelt.
Auf dem kleinen Dienstweg. Eben. Sobald es mir wieder besser geht, EF sofort wieder abonnieren werde. Solange werde ich die Zeitung vermissen. Aus diesem Grund suche ich gerade nach einer neuen Arbeit. Hier ist es im Moment egal, ob es halbtags parallel zu meiner Ein-Mann-Firma oder als Vollzeitjob sein soll. Auch Teilzeit und Zuarbeit wäre für mich momentan eine Alternative. Vielleicht kennen Sie jemanden in Ihrem Umfeld, der einen fleißigen Mitarbeiter sucht. Ich bin für alle Bereiche offen und lernfähig. So.
Also dazu muss ich sagen, ich habe den Mann mehrfach kennenlernen dürfen, extrem sympathisch,
ja.
Ganz, ganz bestimmt auch wirklich sehr zuverlässig, ein richtig, richtig guter. Ja, also wenn wir die Kapazität hätten, irgendwas für ihn da anbieten zu dürfen, würde ich das sofort machen in dem Fall. Wir haben im Moment die Kapazität nicht, deswegen der Aufruf von uns, die Weiterleitung. Ja, ich kann es nur empfehlen. Wie seid ihr jetzt verblieben?
Ich wollte noch
kurz... Man kann uns zuschreiben und wir leiten
uns
weiter.
Man kann uns anschreiben und zwar folgende Eckpunkte, die er uns hier noch mitgegeben hat. Also er sucht einen Job, also ab demnächst im Großraum Frankfurt, Mainz, Wiesbaden, Mannheim. Also da wird er demnächst hinziehen und zwar idealerweise im Vertrieb oder Firmen- oder Büroleitung. Also da ist er wohl sehr firm. Ja, und falls...
Er war zuletzt selbstständig, ne,
glaube ich.
Er ist selbstständig.
Ja, richtig. So, und wie gesagt, falls Sie Bedarf haben, melden Sie sich bei uns. Wir stellen dann den Kontakt sehr, sehr gerne her.
Ne? Einfach per E-Mail
per an E-Mail. Einen
von uns.
Idealerweise per E-Mail.
Sagen.
Minute 20 ungefähr. Werden nochmal unsere E-Mail-Adressen hier
angeblendet. Okay.
Ja. So machen wir das.
So machen wir das.
Ja.
14 und 20.
14 und 20.
Sie sind Zeuge.
Meine Damen und Herren, wir lassen uns heute richtig Zeit. Also deswegen, wir eilen nicht, wir hetzen nicht. Wir haben ja etwas nachzuholen nach dieser
wirklich nach dem Ausfall und nach der eiligen Sendung.
Nach dem Ausfall und nach der eiligen Sendung. Sie glauben ja gar nicht, wie es auch uns fehlt, hier zu sitzen und miteinander zu reden und so. Also das ist auch für uns, ist das schon sehr wichtig, diese Gesprächstherapie einmal in der Woche. Ja, meine Damen und Herren, was soll ich sagen? Sie wissen ja, das Jahr neigt sich dramatisch schnell dem Ende zu und im Prinzip ja, steht ja jetzt schon bald unser Weihnachtsspecial an.
Zuvor kommt aber noch die Konferenz aller Konferenzen, die Usedom-Konferenz.
Heute.
Und tatsächlich sind noch ganz, ganz wenige Plätze frei. Wir werden am Montag, ist glaube ich der vorletzte Tag des Monats, ne?
Genau.
Am Montag alle Tore schließen, definitiv, falls nicht vorher alle Plätze belegt sind.
Ja.
Also Sie haben jetzt bis allerhöchstens Montag, haben Sie noch die Gelegenheit, sich anzumelden zur wichtigsten Konferenz des Jahres, zur besten Konferenz des Jahres, zur feierfreudigsten Konferenz des Jahres und trotzdem auch zur informativsten Konferenz des Jahres.
Ja.
19 Vorträge, glaube ich.
Ja.
19 Vorträge unter der Moderation vom unvergleichlichen Carlos Gebauer.
Ja.
Mit, kann es gar nicht sagen, Markus Krall, Guido Hülsmann, Stefan Blankertz, Titus Gebel, um mal vier Namen jetzt schnell einzuwerfen und man müsste sie eigentlich alle erwähnen.
Ja, wir blenden das dann auch nochmal ein.
Robert Grötzinger.
Bei Minute 21. Ja,
wie Luis gesagt. Luis
Legen und
viele andere.
Viele, ja. Viele, ja, 19.
Ja, unglaublich. Jetzt so habe ich bestimmt halt. Die wichtigsten noch vergessen.
Genau. Egal.
Ja. Wir alle werden da sein, wir alle werden diskutieren, Vorträgen hören.
Und mit, ja,
Bier trinken.
Essen viel. Trinken.
Ja, das ist,
also Feiern. Ich glaube, viele Leute nehmen
Sprechen.
an dieser Konferenz auch gerade wegen dieses Aspektes teil. Also wegen dieses Miteinanders mit den Rednern, mit uns, mit den anderen Abonnenten. Also, wie es so schön heißt, endlich mal normale Leute. Und die hat man dann wirklich in einer Überdosis. Und für viele, so habe ich es mir jetzt sagen lassen, ist das einfach eine Form der ja, Seelendusche, der Seelenreinigung, wenn man das jetzt mal auf diese spirituelle Ebene heben will. Vielen Leuten bringt es wirklich etwas, daran teilzunehmen. Man zehrt aus diesem Ereignis wirklich Monate, wenn nicht gar das ganze Jahr. Und ja, wie gesagt, Montag ist der letzte Zug dann abgefahren. Und jetzt wollte ich dann doch noch mal auf die...
Ach so, das blenden wir auch ein bei Minute. Beziehungsweise, ich kann es ja auch noch mal direkt sagen, vorsichtshalber, ef-magazin.de/konferenz finden Sie das Anmeldeformular.
Ja. Ja, und wie gesagt...
Und Minute?
23. 23. Boah, Mist.
Und jetzt 14, 20, 23, richtig?
Gerechnet heute 14, vergesse ich meinen Stift.
14, ja. 20, 23?
14, 19.
Nee.
14, 19, 21, 23. Merken wir uns nie. Da hat der Sascha nachher was zu tun. Ja, der hatte jetzt aber auch letzte Woche nichts zu tun. Das muss er jetzt halt aufholen. Naja, wie ich ja gerade schon versucht habe.
Ja, aber darauf, der kann doch nichts dafür.
Ja. Habe auch nur Spaß gemacht. Meine Damen und Herren, also wie gesagt, das Jahr neigt sich dramatisch seinem Ende zu.
Noch was, ja.
Ja?
Der nächste Call to Action.
Der nächste Call to Action, ja.
Es ist. Der Fachmann sagt.
Ja, wir lassen uns heute Zeit. Man kann ja auch vorspulen, ja, wenn einen das nicht interessiert. Wobei man weiß ja nicht, kommt jetzt
was. Die wissen ja gar nicht, was sie verpassen.
Ja, eben. Ja. Deswegen müssen sich die Leute.
Außerdem ist die Sache jetzt auch ganz wichtig.
Die ist extrem wichtig.
Die ist wichtig.
Denn wir planen ja heute schon unser Weihnachtsspecial und ich kann Ihnen versprechen,
ich kann keine Kosten und Mühen für Sie gescheut.
Ich kann Ihnen versprechen, dieses Weihnachtsspecial wird seinesgleichen suchen. Also eine derartige Weihnachtsspecial-Sendung hat es noch nie gegeben und wird es vielleicht auch nie wieder geben. Ich weiß es nicht, aber Sie wissen ja, wir haben Anfang des Jahres, haben wir es ja mal angekündigt, wir machen uns auf die Suche nach dem, was hatte ich jetzt gesagt, ultimativen Unwort.
Ultimativen Unwort des Jahres.
2023, Entschuldigung. Und, meine Damen und Herren, wir haben fleißig gesammelt. Wir haben Begriffe gesammelt, von denen wir denken, ja, diese Begriffe müssten unbedingt auf dieser Liste stehen, müssten gekürt werden. Ich möchte Ihnen diese, ja?
Wir müssen dazu sagen, genau. Du liest gleich die, glaube ich, bisherigen 17 Begriffe, die schon richtig
genau sind,
liest du vor. Wenn Sie noch den einen oder anderen Begriff hinzufügen möchten, haben Sie jetzt die letzte Gelegenheit.
Genau.
Weil in der nächsten Woche werden wir die Umfrage starten.
Richtig.
Die ultimative Umfrage zum ultimativen Unwort des Jahres.
Genau.
2023.
Halten Sie sich fest. Die Begriffe, die wir bisher gesammelt haben, lauten negatives Wachstum, gruppendynamische Prozesse, Heizungshass, Gierflation, Westasiaten, das war ganz am Anfang des Jahres, wir erinnern uns, Friedensschwurbler, fand ich nicht schlecht, und Lumpenpazifisten, schlechte Launepartei, Demokratietauglichkeit, finde ich auch, das geht in die Tiefe. Brandmauer. Bonusloch. Umfrageschock. Er hat uns ja in den letzten Monaten beinahe täglich ereilt. Bauscham. Wissenschaftsleugner. Demokratische Parteien.
Auch sehr schön.
Ankommende. Und jetzt das aktuellste, rechte Sozialistin. Meine Damen und Herren, wir werden, wie gesagt, nächste Woche die Umfrage starten und nächste Woche dann auch auf die Umfrage verlinken. Falls Sie noch Vorschläge haben, reichen Sie diese gerne ein. Per Mail wäre ideal.
Jetzt die letzte Möglichkeit.
Das ist jetzt
die nächste Woche beginnt die Umfrage.
Genau.
Die werden wir dann ein paar Wochen offen lassen.
Ja, bis kurz vor
Weihnachten.
Bis kurz vor dem Weihnachtsspecial und dann.
Und beim Weihnachtsspecial werden wir dann zusammen mit Ihnen das ultimative Unwort des Jahres 2023 küren.
Ja, und laden dann Sie
an auch die Presse weitergeben und
laden
für Furore sorgen.
Laden Sie auch jeden ein, dann daran teilzunehmen, aber dazu dann nächste Woche mehr. Ich glaube, das war das längste Call-to-Action-Intro, das wir je hatten. Aber wie gesagt, wir lassen uns ja heute Zeit. Heute lassen wir uns wirklich Zeit für Sie, weil wir auch ein schlechtes Gewissen haben, dass wir nicht liefern konnten, so wie wir wollten. Ja?
Wir wurden ja schon gerügt.
Wir wurden gerügt, zu Recht gerügt. Zu Recht möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen. Was ist passiert? Och. Es hat ja eine ganze Menge, die Welt hat sich wieder gewandelt. Wir leben tatsächlich wieder in einer völlig anderen Welt, in der wir uns vor 2 Wochen noch verabschiedet haben. Es hat Wahlen gegeben. Es wurde wieder viel Demokratie gemacht, ja, in Polen beispielsweise.
Polen, der Schweiz, Argentinien, fällt mir so spontan ein.
Ja, das waren jetzt auch, ich würde sagen, die wichtigsten Wahlen, wenn, ja, doch, die, über die wir uns eigentlich unterhalten wollen. Ja, Polen hat verkackt, muss man einfach sagen.
Also richtig, richtig
verkackt. Die libertäre Partei hat verkackt, die wir noch sehr stark beachtet haben.
Eigentümlich frei, auch im Heft in einer Ausgabe, die zwischenzeitlich bei, ich glaube, bei 16% lag in Umfragen, mindestens bei 14% in Umfragen lag. Hat dann am Ende, jetzt habe ich mich natürlich, da ich mich gerade eben mit Gunnar Kaiser beschäftigt habe,
ich glaube,
7, am Ende sogar weit mehr als 7, glaube ich, bekommen. 7%. Das heißt, sie sind tatsächlich etwas stärker geworden. Sie hatten beim letzten Mal 6, irgendwas. Ja. Aber man hatte mit viel, viel, viel mehr gerechnet. Spitzenkandidat Menzen war, glaube ich, auch tief enttäuscht. Ich weiß gar nicht, ob er sich inzwischen aus der Politik verabschiedet hat. Mhm. Man konnte zwischenzeitlich nach der Wahl auf Twitter, das ist ja das Schöne, ne? Kann sich das ja, er postet irgendwas auf Polnisch, ne? Machst du auf Übersetzen auch bei Twitter, ne? Also bei X, muss man jetzt sagen. Hast du dann sofort so ein Originalzitat, ne? Und er war wirklich auch sehr enttäuscht, hatte mit viel, viel mehr gerechnet, aber er hat auch gesagt, hat man als kommen sehen, ne? Ja, sie hätten halt das Spiel 1-0 geführt, sogar 2-0 geführt lange, ne? Und dann kam aber schon das 2-1 und in der Verlängerung haben sie jetzt halt 4-2 verloren, so ungefähr hat er sich, glaube ich, ausgedrückt. Und ja, was kam da? Also sie lagen in den Umfragen wirklich gut, dann ist halt doch wieder das Land zwischen der alten Linken und der alten Rechten polarisiert worden und diese libertäre Position war dann in dem Moment eben doch nicht so sehr bei Wählern vermittelbar, wie wir das alle erhofft haben an der Stelle. Ich glaube, es wurden auch Fehler gemacht. Wir haben auch noch unseren polnischen Cartoonisten fürs Heft, den Jacek Wild, gefragt. Der hatte auch so ein paar Ideen. Also es sind wohl wirklich ein paar Dinge auch sehr unglücklich verlaufen. Also es ist ja dieser Altstar Corwin Mikke, den wir auch schon oft im Heft hatten. So ein libertäres Enfant terrible, der lange im Europaparlament saß, inzwischen glaube ich über 80 ist. Mhm. Der haut aber immer mal den einen oder anderen Klops raus. Und dann war wohl eine Pädophilie-Diskussion in Polen. Und an der Stelle hat er dann wieder so einen typischen Corwin Mikke rausgehauen und hat gesagt, ja, man weiß ja auch nicht immer, wie alt das Mädchen ist und so. Mhm. Das war wohl ein bisschen unbrauchbar. Ne? Mhm. Das war eine Sache. Dann war aber noch so ein Klops, den habe ich jetzt vergessen. Ich wollte es mir eben noch angucken. Noch so ein ähnlicher Klops von einer Kandidatin, die irgendwas gesagt hat, was sie besser nicht gesagt hätte.
Was dann durch die so der polnischen Seele dann tatsächlich so entgegenstand.
Ja. Dazu kam, dass unser Cartoonist meinte, dass eben Demenzen tatsächlich, also die ähnlich wie Millet in Argentinien, die wirklich harte libertäre Position stets öffentlich vertreten hat. Mhm. Ne? Und ja, ich meine, man muss auch sagen, ist auf einmal eine libertäre Position mehrheitsfähig? Soweit sind wir bestimmt noch nicht. Ne? Ich weiß nicht, in Argentinien kommt es jetzt drauf an, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber in Polen eben noch nicht. Ne? Also in Polen muss man auch dazu sagen, anders als in Argentinien ging es die letzten 20 Jahre aufwärts. Mhm. Wer mal nach Polen fährt, es ist ganz anders als in unserem Land. Ja? Da geht es eben in eine andere Richtung. Und eben aber auch ganz anders als in Argentinien. Die Not ist halt nicht so groß. Mhm. Und in dieser Lage war offenbar eine sehr radikal marktwirtschaftliche Position nicht mehrheitsfähig. Für mich selber, ich würde das jetzt auch gar nicht immer sagen, jetzt ist das schade, dass die Macht verpasst haben. Oder ja. So, sagen wir, oft genug an dieser Stelle gesagt, das ist gar nicht für mich die Frage. Das, also, da baue ich gar nicht auf den politischen Prozess. Für mich sind nur diese Wahlen immer so ein Kriterium. Dann kann man sehen, wie ist die Stimmungslage. Ne? Wie ist jetzt gerade die Stimmungslage? Wie weit sind wir vorangekommen mit der Vermittlung auch unserer Positionen? Ne? Das kann man so ein bisschen auch an Wahlen dann ablesen. Naja, und in Polen ist man halt ein ganz klein bisschen vorangekommen, aber nicht so weit, wie wir alle gedacht haben.
Ne? Wie wir gehofft haben. Dazu muss man sagen, wir in Deutschland haben wir in Deutschland haben in Anführungsstrichen die PDV, und wenn man das dann mal so in Relation setzt, da sind die Polen dann ja doch deutlich, deutlich weiter, ja, was natürlich aber auch damit zusammenhängen mag, dass da vielleicht die medialen Strukturen andere sind als jetzt hier zum Beispiel. Ja, ich kann es nicht beurteilen.
Dazu muss man aber auch sagen, dass diese Partei auch eine Koalition ist, und da gibt es halt nicht nur Libertäre. Mhm. Das ist so ein bisschen auch, ja, wie soll man sagen, im Deutsch vielleicht, in Deutschland wirklich dann wie ein Mittelding aus PDV und AfD, aber in jeder Beziehung, ne, weil da auch eine Koalition mit Nationalkonservativen und so weiter gefahren wird, die sich aber immerhin dann auch, immerhin auch diese Nationalkonservativen, dieser Flügel der Nationalkonservativen in dieser Partei, Konföderation heißt sie, glaube ich, Konföderatia, die dann aber immerhin auch zugestimmt hat, Positionen zu unterstützen wie keine Einkommenssteuer, keine Mehrwertsteuer, ich weiß nicht, oder da die Steuern komplett, da oder da. Ich glaube, das Gesundheitssystem zu privatisieren, das Bildungssystem zu privatisieren. Also Hut ab, soweit ist die AfD natürlich nicht. Ne? Ja.
Nichtsdestotrotz.
Aber das war Polen?
Das war Polen.
Schweiz war das Jüngste, muss man noch dazu sagen.
Und das ist das Erfreuliche. Da sind auch dort die Grünen abgestraft worden, haben, glaube ich, so ungefähr rund ein Drittel ihrer Wählerschaft verloren. Ich glaube, von 14 auf 9% oder sowas, also in der Richtung.
Der Schweizer als solcher ist ja sehr konservativ. Da tut sich eigentlich nicht viel. Ne? Ja, außer bei den Grünen und bei der sozusagen der Schweizer AfD, der SVP.
Die ist jetzt bei über 30% gelandet.
Und ich glaube bei knappe 29 irgendwie sowas.
Achso, ich dachte jetzt über 30, ja, da habe ich mich wohl verguckt. Aber irgendwas mit 30% stärkste
Partei. Haben so um die 3% zugelegt, die Grünen, glaube ich, sogar knappe 4 verloren. Das ist ungefähr gleich geblieben. Muss man aber dazu sagen, also da hätte man gedacht, okay, das geht in die richtige Richtung, wenn man jetzt Wahlen auch da mal als Stimmungsbild betrachtet. Da muss man aber dazu sagen, bei der letzten Wahl hatte die SVP was verloren. Mhm. Die Grünen hatten sehr stark zugelegt. Und es gab mal Zeiten, also es gibt ja zum Beispiel auch noch eine Schweizer FDP, die heißt, glaube ich, auch FDP, die heißt einfach FDP, genau. Es gibt eine Schweizer, die auch vergleichbar mit der FDP ist, auch in den letzten Jahren immer schlechter geworden ist. Mhm. Aber da war es wohl so vor 8 Jahren, glaube ich, Vor 8 Jahren war es in der Schweiz immerhin so, ich meine, bei denen zählen die Mehrheiten sowieso nicht, auch politisch nicht, weil die ja dieses Konkordanzprinzip mhm. haben und dann letztendlich alle in der Regierung sind. Aber da war es trotzdem so, dass die vor einigen Jahren, dass die FDP zusammen mit der SVP, also sozusagen analog FDP-AfD in Deutschland, mehr als 50% der Stimmen mhm. hatten. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, also das muss man schon ein bisschen relativieren. Da waren die eigentlich schon weiter. Ne? Jetzt hat's wieder, ist ein bisschen besser geworden, aber ja, auch in der Schweiz ist nicht alles Gold, was glänzt. Davon abgesehen, wie gesagt, haben die dieses Konkordanzprinzip. Und dann ist es immer so, glaube ich, in der Schweiz, wenn ich das richtig verstanden habe, die Schweizer mögen mich korrigieren, dass dann insbesondere von der SVP in die Regierung, das nennt sich da, glaube ich, Bundesrat, in die Regierung dann solche Kandidaten gewählt werden, die auch den anderen recht sind. Und das sind dann die, wie sagen die Amerikaner, zu den Republikanern diese
Renos.
Renos, genau. Ja. Republicans only in name oder so. Ne? Ja. Das sind dann sozusagen die Renos der SVP, die dann auch immer in die Regierung eintreten.
Ja.
Ich weiß gar nicht, normalerweise müssten sie jetzt, glaube ich, die hatten dann zuletzt 2. Eigentlich von den Prozentzahlen stünden ihnen jetzt 3 zu. Die kriegen sie dann, glaube ich, wieder nicht. Weiß nicht, ich will der Diskussion nicht vorgreifen, aber die werden sie wieder nicht kriegen. Dann werden sie ihre üblichen 2 Leute in die Regierung entsenden. Das ist aber dann nicht ein Blocher oder ein Köppel, der jetzt leider auch aus der Politik da ausgeschieden ist oder vielleicht auch gut so in der Schweiz. Ne? Er macht auch in der Weltwoche noch einen wichtigeren Job. Das sind nicht die Guten, sondern eher die Angepassten, die dann da in
richtig
gewählt werden. Ne? Soweit ich es verstanden habe. Die Schweizer mögen mich korrigieren.
Ja, wie dem auch sei. Demokratie ist ja nicht die Lösung. Ne?
Aber jetzt kommen wir zu Argentinien.
Und
Argentinien, muss ich sagen, für mich, habe ich dir direkt an dem Morgen gesagt, wie ich ins Büro kam, besser hätte es nicht laufen können.
Ja,
ne? Weil viele waren ja so auf Twitter so im ersten Moment enttäuscht. War doch nicht erst und so. Aber besser hätte es nicht laufen können, weil er ist jetzt der Jäger in der Stichwahl und nicht der Gejagte. Das ist ganz, ganz wichtig jetzt von der Position her, finde ich, von der ganzen Diskussion bis zu den Wahlen. Er ist jetzt wieder der Jäger, der am Anfang auch war. Das kann nur gut sein. Und das noch viel Wichtigere ist, dass er in der Stichwahl mit dem Sozi ist. Also mit dem echten roten Sozi und nicht mit dem schwarzen Sozi. Mhm. Weil der schwarze Sozi ist jetzt draußen und die Wähler des schwarzen Sozis, des Konservativen in Argentinien, die, so wie ich das, ich kenne Argentinien überhaupt nicht, so wie ich das beurteile, könnte ich mir vorstellen, kann Milei die jetzt wirklich einfangen. Also der rote Sozi hätte ja sofort gesagt, ja, da müsst ihr jetzt den schwarzen Etatisten wählen. Hauptsache nicht dieser wahnsinnige Milei. Ne? Bei denen weiß ich gar nicht, wie da die Wahlempfehlung ist. Die ist aber auch unerheblich. Letztendlich müssen die Wähler selbst entscheiden.
Ja.
Und die Wähler der Konservativen in Argentinien, die natürlich auch, Argentinien ist auch wie überall auf der Welt auch schon sehr zweigeteilt, ne, zwischen sogenannt rechts und sogenannt links. Da sind also jetzt, die Rechten sind jetzt raus. Und das ist die Frage, wählen die jetzt auf einmal den Sozen, den Peronisten da, oder wählen die tatsächlich Milei, den Libertären? Und ich könnte mir gut vorstellen, ich bin guter Hoffnung, dass es jetzt unter der Konstellation der Gejagte, der Jäger Milei, der auch noch sozusagen der Hoffnungsträger vielleicht jetzt der Konservativen ist gegen den Sozen da oben, dass er das gewinnt. Und dann schauen wir mal, wie die Welt dann aussieht. Ob er dann hält, was er verspricht, werden wir immer noch sehen, aber
ja.
Zumindest da, also wenn man sich vorstellt, da geht einer hin und sagt, ich bin Anarchokapitalist, ich will das ganze System rasieren, ja, die und das, die Zentralbank in die Luft sprengen, das Ministerium schließen und ich weiß nicht was alles. So, wenn so einer mehrheitsfähig ist, allein, dass der gewählt wird, wie gesagt, für mich ist das nur eine Sache des Stimmungsbildes, also das wäre schon echt ein Hammer, ne?
Ja, das würde.
Das wäre mal neu auf der Welt.
Ja, es wäre neu auf der Welt und vor allen Dingen das Interessante dabei wäre, es hätte ja auch einen Impact auf der gesamten Welt, wenn nämlich wir den ersten Staat mit einem libertären Regierungschef da hätten.
Aber weißt du, wann die Wahl ist, die echte Wahl jetzt, die Stichwahl?
Ja.
Usedom Sonntag. Zusammen mit Ihnen können wir dann zittern. Wobei wir erst in der Nacht, wenn wir alle nach Hause gefahren sind.
Ja,
oder auch nicht. Vielleicht bleiben wir einen Tag länger.
Ja, schauen wir mal.
Jedenfalls erst in der Nacht werden wir dann, oder am frühen Morgen.
Wir bleiben da.
Und also, wenn Sie mit uns noch einen Tag länger da sind, müssen Sie aber mit dem Hotel selber klären.
Richtig.
Und dann machen wir die Millet-Nacht. Machen wir die Wahlnacht.
Dann
Usedom.
Ey, genau. Und dann nehmen wir uns auf.
Vielleicht machen wir das spontan überlegt.
Ja. Sehr gut.
Ja, oder?
Ja, wir machen die Millet-Nacht.
Ja, auf Usedom. Zusammen mit Ihnen, wenn Sie Lust haben.
Perfekt.
Ja. So sieht's aus.
Wow, das war jetzt mal wirklich ein Geistesblitz. Herrlich. Warum sind wir da nicht schon vor?
Ja, aufgekommen?
Ja, also ich denke ja, ich bin da tatsächlich auch relativ hoffnungsfroh, muss ich sagen. Die Bilder, die wir da gesehen haben, also dazu muss man sagen, wie gesagt, ich bin jetzt erst seit 2-3 Wochen auf Twitter unterwegs und ich muss ja sagen, es ist wirklich ein Mehrwert. Also wirklich so ein informativer Mehrwert, weil ich tatsächlich, Sie müssen sich das mal so vorstellen, ich habe ein Video geteilt von einem Argentinier, der diesen Milei aufgenommen hat, so ein Mädchen hat er umarmt und dieses Mädchen hatte Tränen in den Augen. So, und man hat diesem Herrn Milei halt tatsächlich angesehen, okay, der macht das jetzt nicht nur für die Kameras, der hatte dann schließlich selber Tränen in den Augen, als er dieses Mädchen da in den Händen gehalten hat. Das war so rührend. Also ich habe das geteilt. Und das ging dann auch, wie man so schön sagt, viral. Und dann haben mich auch ganz viele Leute aus Argentinien geedit oder folgen mir jetzt. Und mit denen bin ich dann tatsächlich auch so ein bisschen ins Gespräch gekommen, wie denn die Situation da ist und wie das alles aussieht. Und es ist schon spektakulär. Also das kriegen sie hier über unsere Medien so nicht vermittelt, was das für eine Figur ist. Also er lässt sich mindestens mit einem Trump vergleichen, der eben auch die Stadien füllt, der wirklich die Leute ja emotional packt. So, und also er hat, das muss man einfach mal sagen, er hat eine Anhängerschaft. Er hat wirklich, also die Leute, die für ihn stimmen, die wählen ihn aus aller tiefen Überzeugung. Die wissen, ja, es gibt keinen anderen Weg als diesen einen freiheitlichen Weg, damit es uns am Ende alle besser geht. So, und jetzt ist die große Frage, ne? Du sagst ja, okay, er hat jetzt den Sozi gegen sich. Und theoretisch auch die Konservativen auf seiner Seite. Und da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher.
Die Wähler.
Ja. Da bin ich mir eben, wie gesagt, noch nicht hundertprozentig sicher, ob die Wähler nicht vielleicht doch näher bei den Sozis sind als bei den Anti-Etatisten. Weil, wie gesagt, diese Konservativen und Sozis, die eint eben ihr Glaube an den Etatismus, an den Staat und so weiter. Und da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass man dann doch eher so Muffensausen bekommt, wenn man ihn auch reden hört.
Aber das Schöne ist, es ist ja jetzt noch, wie lange ist das noch? 4 Wochen Wahlkampf, ja, in Argentinien. Ja. Und der Gegner jetzt in der Stichwahl, ja, der ist ja der amtierende Wirtschaftsminister, ja, wenn ich das richtig verstanden, ja, habe. Und der hat also so ganz typisch, der hat ja die ganzen Dinge rausgehauen, die Milei so kritisiert. Der, ja, hat jetzt Wahlgeschenke noch, ja, nöcher, ja, verteilt. Ja. Ne? Ja. Und deswegen ist er wahrscheinlich jetzt sogar im Moment an Platz 1. Mhm. Aber das sind ja Vorlagen für einen wie Milei, ja, ja, der sowas, ja, auseinandernehmen kann. Also da bin ich schon guter Hoffnung. Auch dass da Konservative sagen, okay, die ja dann meistens sagen, na ja, ein bisschen sparen muss man dann doch. So der typische Konservative. Ich weiß nicht, wie sie in Argentinien so drauf sind. Also diese ganzen Wahlgeschenke eben auf Kosten der Steuerzahler, das sind ja Vorlagen. Mhm. Da bin ich eigentlich ganz guter Hoffnung.
Ja, auf sein Konto geht ja die 140-prozentige Inflation.
Eben,
also das ist,
ja,
ich glaube, wie gesagt, also man hat nicht so den genauen Einblick da rein, aber also was ich jetzt auch so gehört habe, also aus von den Leuten, die da tatsächlich gerade so die Anhänger von Milei sind, die machen sich zuweilen aber ähnliche Hoffnung wie du, dass dann eben doch die Leute begreifen, ja, so mit ihm, also mit diesem, wie heißt er, Massa oder so ähnlich,
ja,
mit dem geht es halt nicht. Mit dem geht es halt einfach weiter bergab, ne? Ich meine, der versucht.
Der hat ja von diesem weiter, so hat er sogar noch den Turbo eingeschaltet.
Ja, so ungefähr.
Jetzt muss alles raus, ne?
Jetzt
ist alles egal.
Jetzt aber
nochmal die Inflation hoch und nochmal
280 Geld verteilen.
Ja.
Gönnen, ja, wir uns doch.
Ja, ne? Und das, also besser kann die Vorlage meiner Meinung nach nicht sein.
Eigentlich nicht.
Wenn Milei das sowieso die ganze Zeit thematisiert. Mhm. Und das wollte ich noch sagen hier, der Philipp Bargus auf der Mises-Konferenz, hatte ich glaube ich schon erwähnt, der sagt ja, du sagst zu Recht, also ganz Argentinien ist im Milei-Fieber, ne? Aber das geht ja noch weit über Argentinien hinaus, die gesamte spanischsprachige Welt. Das Schöne ist ja, anders als Brasilien, wo sie Portugiesisch sprechen, da ist da nicht mehr viel, aber die spanischsprachige Welt ist schon groß, eben bis nach Spanien, ja. Philipp Bargus lehrt in Madrid Ökonomie und er sagte, rings um ihn herum, auch bei den Studenten, plopp, 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 ploppen auf einmal alle Libertäre auf. Ja, und ich bin auch Libertär und ich auch. Ja, also wo er das nie erwartet hätte. Mhm. Und die sagen, boah, sie sind jetzt von Milei richtig mitgerissen. Mhm. Ja, das ist mal echt eine Story, finde ich.
Ja, das ist
Trotz alledem finde ich auch ganz wichtig, Stefan Blankertz hat ja auch bei uns in Eigentümlich Frei einen sehr kritischen Beitrag dazu geschrieben. Ja, das kann auch nach hinten losgehen, in dem Moment, wo er enttäuscht, aber auch durch andere Dinge, man weiß das, wir sind auch oft enttäuscht worden. Mhm. Aber wie gesagt, allein als Stimmungsbild, allein zu sehen, dass sich Millionen mit diesen Thesen beschäftigen, mhm, und Millionen jetzt sagen, naja, der Staat ist vielleicht doch nicht die Lösung, der Staat ist das Problem, was Millet die ganze Zeit sagt. Also das ist schon toll.
Ja, also das macht jedenfalls deutlich, dass, wie gesagt, sich die Welt doch wieder gewandelt hat. Weil ich kann mir nicht vorstellen, oder ich meine, wenn wir uns jetzt mal so zurückerinnern an die Zeit von vor, weiß ich nicht, 20 Jahren, da gab es den Begriff Libertarismus noch gar nicht, also in dem Sinne, der überhaupt erwähnt wurde. Und jetzt sind ja selbst unsere Medien, unsere Mainstream-Medien, sind ja jetzt genötigt, Libertarismus in den Mund zu nehmen und das überhaupt zu kommunizieren. Ja. Ich meine, ein Problem hier in Deutschland ist eben unter anderem auch, dass solche Begrifflichkeiten, ja, man muss es fast schon sagen, unterdrückt werden.
Ja. Ja,
also, dass man überhaupt gar nicht, ich meine, wir wissen alle, Talkshows hier, da, pipapo, es werden faktisch immer dieselben Leute mit denselben Meinungen eingeladen. Und natürlich, wenn man jetzt seine 40-Stunden-Woche hat und dann, ich sag mal, so ein reduziertes Informationsangebot bekommt, ja, also es fliegt einem ja nicht um die Ohren, dieser Begriff, ja, also da sind ja, wie gesagt, unsere Medien in einer gewissen Verantwortung und der kommen sie halt nicht nach, so, obwohl alle eigentlich wissen, es gibt diese Idee, es gibt diesen Libertarismus, es wird totgeschwiegen, es wird, und wenn es mal erwähnt wird, dann natürlich immer möglichst negativ, mit negativen Anhaftungen und so weiter. Also, ne, aber es wird auch nicht.
Aber, ja, das ist mir auch aufgefallen. Nach der Vorwahl, weiß ich noch, so die ersten, da haben wir auch hier drüber gesprochen, nach der Vorwahl, so die ersten Berichte waren dann so, die waren sich der Mainstream auch nicht so ganz einig. Das war dann mal der rechtsextreme Millet,
richtig.
Der rechtspopulistische Millet oder der populistisch-libertäre Millet. Und ich glaube, dieses populistisch-libertäre hat sich weitgehend durchgesetzt. Ich meine, sogar in der Tagesschau zuletzt wäre Populist und dann aber libertär, um das ein bisschen einzuordnen.
Also so, das ist okay. Ja, aber eher dezent. Ne? Also man
natürlich
hat es
ganz
dann
böse.
So, man hat es böse und dezent eingestreut, weil wie du sagst, noch zu Beginn, beziehungsweise auch danach, es ist mir auch aufgefallen, Rechtspopulist wurde auch sehr, sehr oft gerade so,
Spiegel,
Stern und so weiter,
rechtsextrem
und was weiß ich, Menschenfeind, Menschenfresser oder sowas, weiß ich nicht.
Übliche halt.
Ich folge ja auch unserem Freund Andreas Kemper, du weißt, dieser Soziologe, dessen Profilbild man riechen kann. Und der ist natürlich auch so jemand, der vergleicht den halt, oder was heißt Vergleich, der setzt den eigentlich gleich mit den Nazis, ne? So, und bringt dann auch so Posts nach dem Motto, was hat der da nochmal geschrieben? Inflation 140%, ja, damals sind auch so 33 die Nazis an die Macht gekommen.
Ja, wobei der Kemper, also zumindest, ich habe jetzt das zuletzt nicht verfolgt auf Twitter, aber der Kemper hat auch immer auch, der hat ja auch uns Libertäre verfolgt, der ja sehr genau, ne, ist ja echt Fachmann. Und er ist auch
zu.
Und er ist ja auch Höcke-Fachmann, ne?
Ja.
So, und dann sagt er aber ja immer, nee, da darf man nicht, also da sagt er schon, anders als die fast alle seine Antifa-Freunde, ne, sagt er, ja, die sind schon nicht dieselbe Schublade.
Ja,
also gibt es die Nazis und da gibt es die Libertären.
Ja.
Aber, sagt er, die Libertären sind eigentlich noch schlimmer.
Ja,
ne?
Genau.
Also,
die sind
echt noch schlimmer als die Nazis.
Ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass er uns in Anführungsstrichen gleichsetzt, sondern aber die Gefahr, die von uns ausgeht, beziehungsweise die Schlechtigkeit, die versucht er halt doch permanent und dauernd zu betonen. Ja, aber ich weiß, ob es ihm hilft, ich weiß es nicht. Also letzten Endes, also das kann man ja jetzt schon mal festhalten.
Kann man das mal machen? In der Bildunterschrift für diese Sendung und ein Gruß an Andreas Kemper? Dann muss er uns ja gucken.
Ja, haben wir denn jetzt schon ein Thema?
Ja, Demokratie.
Ja, wir haben ja, können wir hinterher
Eskalation,
überlegen. Demokratie.
Wir müssen mal überlegen, wie wir den Gunnar unterbringen. Müssen wir auch.
Ja.
Und dann müssen wir, das können wir in Ruhe machen, aber. Und ein Gruß an, nee, aber das brauchen wir auch nicht.
Ne? Nee,
wichtig ist der
so jetzt auch wieder nicht.
Eine blöde Idee.
Ja,
verworfen.
So, nichtsdestotrotz, es ist ja schön zu sehen, dass sich doch etwas tut auf der Welt und dass, ich sag mal so, über unseren Horizont hinaus die Welt ja auch noch weitergeht. Und das kriegt man ja, wie gesagt, nicht mit. Ja, das ist ja auch so ein Verdienst unserer deutschen Qualitätsqualität. Presse, dass ja doch die Entwicklungen im Ausland, die zuweilen ja wirklich dramatisch zu sein scheinen, eben mehr oder weniger konsequent ausgeblendet werden. Ja, und das ist wie soll ich sagen, also das, du merkst halt daran, okay, man merkt selber, ja, uns schwimmen die Fälle davon. Wir haben leider keine andere Wahl mehr, als genau so zu handeln, wie wir jetzt handeln. Weil wenn man jetzt hingehen würde und ich sag mal, über Milei, seine Ideen und so weiter und so fort, ausführlich und dann vielleicht auch noch einigermaßen neutral berichten würde, was hätte das denn dann hier für Deutschland für Folgen? Mhm. Ja, so und das möchte man sich nicht vorstellen.
Wenn er wirklich Präsident werden sollte, und da muss man, wie gesagt, erstmal abwarten, was dann passiert, aber möglicherweise, ja, weiß ich nicht, kann man sich dann immer noch den Berichten verweigern? Doch, wahrscheinlich schon. Ne? Dann gibt es halt Argentinien
nicht. Argentinien gibt es dann nicht.
Kennen wir nicht.
Nie was davon gehört. Da sind die damals, die Nazis sind da hingeflohen.
Stimmt.
Ja, 45, ja. Genau.
War das nicht auch am Südpol mit diesen, was haben die Nazis?
Neuschwabenland.
Neuschwabenland. War das nicht in Argentinien oder so ungefähr die Gegend da unten? Ne?
Da gibt es ja hier dieses, wie heißt das, Ushuaia, Feuerland.
Ja,
das ist ja ganz,
so die Südspitze, ne, glaube ich.
Oder ist das Chile?
Moment. Die
Falklandinseln, die sind doch ganz im Süden. Da gab es ja damals 82 aber den Krieg.
Das ist aber nicht Neuschwabenland.
Nee, das ist, ja, aber es ist halt in der Nähe in der Nähe des Südpols, also ziemlich polnah sozusagen. Ja, möglich ist alles, ne? Vielleicht sind sie da ja noch, ne, und gucken sich das alles an. Weiß ich ja nicht, ne?
Ja. Schönen Gruß auch an den Adolf, falls er uns zuguckt.
Das hast du jetzt nicht gesagt.
Jetzt haben wir aber alle. Von Andreas Kemper bis.
Von Andreas Kemper bis Adolf Hitler, alle abgefrühstückt.
Falls sie uns zusehen. In Neuschwabenland.
Ja, man weiß es ja nicht. Ne? Ich halte alles für möglich heutzutage. Also bei dem Irrsinn, der uns hier alle quasi täglich ereilt. Ja, das macht die Sache jetzt auch so schwierig, die letzten Wochen irgendwie so zu rekapitulieren. Ich denke jetzt gerade zum Beispiel auch an Tino Chrupalla. Was ist eigentlich aus dieser Stichverletzung geworden? Ja. Ne? Nichts.
Das
nichts,
ist wie das damals mit diesem wundgeprügelten Menschen, der war ja auch im bayerischen Wahlkampf.
Ja,
was, ne?
Genau.
Der kommt irgendwie Monate später, kommt dann, haben jetzt einen festgenommen, war doch die Antifa.
Aber ja. Hat er doch nicht vorgespielt, hat sich doch nicht selber verprügelt. Ne?
So. Ja,
was jetzt mit Chrupalla ist, wie gesagt, da hat man ja wohl die Feststellung gemacht. Ja, da wurde tatsächlich ein Einstich gefunden. Ja, es gab sogar eine Blutspur an der Stelle. Also das hätte, die Staatsanwaltschaft, das BKA, das hätte man direkt von Anfang an, sofort am selben Tag, hätte man das noch kommunizieren können. Aber nein, man hat rumgedruckst, man hat es in Anführungsstrichen unter den Teppich fallen lassen, war wohl nicht so wichtig. Ich weiß es nicht, und hat eigentlich diese Meldung, die der AfD ja durchaus hätte nutzen können im Restwahlkampf, ja, die hat man dann eben klein gehalten. So, und mittlerweile hört man gar nichts mehr. Tino Chrupalla hat ja eine Pressekonferenz gegeben, hat das alles nochmal klargestellt, hat eben deutlich gemacht, ja, da hat es offenbar einen Einstich gegeben, einen wie auch immer gearteten Anschlag mit irgendeinem Stichwerkzeug. So, und ja, abwarten. Also wie gesagt, es ist einfach verschwunden. Und ne, wie du sagst, genauso wird auch Argentinien verschwinden, wenn es eben unbequem wird für unsere Meinungsoptimierer. Ja. So, und apropos Demokratie.
Aber sie haben eben auch nicht mehr die Machtmittel, die sie mal hatten. Ne? Sie, sie können es nicht mehr ganz verbergen, ne? Weil dafür eben die alternativen Kanäle viel zu stark sind.
Das ist eben auch hier dieser Verdienst von Twitter oder auch Telegram. Ja, ich habe, weißt du noch, neulich hatte ich es ja mal erwähnt. Wer sich noch so erinnert an die Zeit von vor 20 Jahren, also noch vor Google, sag ich mal, wie frei das Internet war und wie voll das Internet war mit unterschiedlichstem Gedöns. Also das war ja, also man hat ja wirklich alles im Internet gefunden, auch ganz ohne Google. Und jetzt ist das Internet.
Aber auch mit Google, damals noch ohne.
Auch richtig, ohne irgendwelche Einschränkungen und so weiter. Und jetzt ist das Internet gewissermaßen komplett vergoogelt. Ja, also wenn man jetzt irgendetwas bei Google sucht, man findet halt nichts mehr. Man findet auf der ersten Seite, wenn man irgendwelche Nachrichten sucht, Mainstream-Presse, Mainstream-Presse und dann irgendwo auf Seite 4 oder 5, das ist dann für viele schon Darknet, ja, dann kommen dann vielleicht andere Berichte, wenn überhaupt. So. Und Telegram erinnert mich eben tatsächlich auch so ein bisschen an die Anfangszeiten des Internets. Da hast du eben unterschiedliche Kanäle und diese unterschiedlichen Kanäle bringen eben unterschiedliche Nachrichten, verlinken dann wieder auf andere Kanäle. Mhm. Und so war das ja damals auch im Internet, da bist du auf eine Seite gestoßen und dann hast du auf der Seite die entsprechenden Verlinkungen gefunden, die dann zu anderen Themen geführt haben und so weiter. Also so war das ja damals. Ja,
und du hast eben aber auch Stammleser und Stammzuschauer von alternativen Medien, die zusammengenommen eben, das, wie gesagt, das sage ich ja auch immer, die zusammengenommen, glaube ich, viel, viel mehr Einfluss haben, als sie das selber oft glauben. Ne? Und viel, viel größere Reichweite haben, als man das selbst oft glaubt. Deswegen ist eben nichts mehr mit Totschweigen. Ne? Also selbst wenn die Tagesschau von mir aus Argentinien totschweigt, ja, ich sage mal, 30-40% der Leute werden eben doch erfahren, ne? was los ist.
Ja,
Das ist schon viel. Das ist wahrscheinlich auch die kritische Masse, die wichtige Masse.
Ja.
Mehr muss es auch gar nicht sein am Ende.
Nö, also da reichen, wie man so schön sagt, so zwischen 20-30% reichen ja aus. Und also ich sehe das so, dass das ja schon ja, mehr oder weniger längst erreicht worden ist. Nur, ja, wie gesagt, man muss halt abwarten, wie sich das dann früher oder später entsprechend kanalisieren wird, wie es dann hier irgendwann einmal zu einem, wie soll ich sagen, Ausbruch kommen wird. Also dieser Masse, die einfach nicht mehr, ja, mitmachen will. Ich meine, klar, wir haben immer noch die überwiegende Mehrheit der Menschen, die sagt immer noch Ja und Amen. Der eine oder andere vielleicht mit einer geballten Faust in der Hand, der andere wahrscheinlich sogar aus Überzeugung. Ja, aber Verzeihung. Irgendwann einmal wird sich das ja alles bahnbrechen müssen, ja.
Und der normale Mainstream-Konsument, das war, glaube ich, auch so ein Thema, was wir gleich noch ansprechen wollten, ne, der ist ja völlig irritiert jetzt.
Ja.
Ne? Das müssen wir jetzt auch mal sagen, ne?
Ja.
Also spätestens seit Israel,
ja,
und seit den Folgen, wie auf einmal über Hamas berichtet wird, wie auf einmal über Demonstrationen berichtet wird, insbesondere der geistig irgendwie sich selbst links verortende Mainstream-Konsument, der weiß ja gar nicht mehr, darf er das jetzt noch so sagen, was er eigentlich denkt? Ne? Da hat sich ja wirklich was getan. Ne? Also offenbar, ich meine, Steinmeier war ja kurz vorher, wurde er nach Washington zitiert, wo man immer dachte, oh, was war denn da los? Warum musste der so schnell dahin? Ne? Ja, und dann passierten da Dinge in Israel, ne, furchtbarerweise, das haben wir ja schon besprochen, ne? Also ganz schlimm. Das ist passiert und danach war auf einmal, sind Berichte in der Tagesschau, in anderen Mainstream-Medien um 180%, nicht um 360%, Marke Baerbock, aber um 180% gedreht. Ne?
Also
um 180 Grad, Entschuldigung, ja. Baerbock 2, der Lichtschlagbock.
Ja.
um 180 Grad natürlich gedreht und das muss doch so diesen typischen aus dem grünen Milieu kommenden Mainstream-Typen, der weiß doch, der versteht doch gerade die Welt nicht mehr, oder?
Also es ist
wo sind denn jetzt meine Leute? Was sagen die da auf einmal alle? Wie Kanzler Scholz will ausweisen im großen Stil und
wo
so.
Wo ist, ne, meine Sicherheit?
Was ist das jetzt?
Also deswegen sage ich ja, also diese Sendung ist eine ganz besondere, weil sich tatsächlich die Welt hier wirklich, 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 wirklich fundamental geändert hat. Also ich glaube, ich hatte es irgendwann einmal erwähnt. Es ist ja wirklich erstaunlich zu beobachten, wie das Establishment, also diese eine große Blase, von der wir immer geglaubt haben, ja, das ist die Einheit, die mehr oder weniger gegen den normalen Bürger steht. Diese Einheit, die löst sich jetzt ja komplett auf oder hat sich komplett in Luft aufgelöst. Da gab es dann, wie gesagt, diese eine Fraktion, die standen zu 100% I stand with Israel, so wie jetzt zum Beispiel Steinmeier sich da hingestellt hat bei einer Demonstration in Berlin. Und dann wurden auf einmal Stimmen laut von eben diesen, ich sag mal, I stand with Israel, von dieser Fraktion, die dann, also aus dem linken Lager, die dann gefragt haben, ja, wo sind denn die anderen Promis, die heldenhaften Kämpfer gegen rechts, die jetzt den Mund nicht auf.
Wo ist Udo Lindenberg?
Wo ist Grönemeyer?
Wo ist Grönemeyer? Ja.
Wo sind die Stimmen? So, und da hast du gemerkt, okay, da gibt es jetzt offenbar so zwei Fraktionen. Die eine Fraktion, die da bedingungslos hinter Israel steht, und die andere Fraktion, die da die sagt,
still ist.
Die
gar
ist.
Nichts mehr sagt.
Die genau, still ist.
Die jetzt genau gemerkt hat, okay, die Staatsdoktrin ist jetzt eine andere.
Genau. Und auf einmal.
Diese Mitläufer, die wissen ganz genau, oh, da sind offenbar jetzt andere Losungen ausgegeben worden.
Ja, ja.
Und die sind irritiert.
Ja.
Die müssen irritiert sein.
Und nichtsdestotrotz hast du ja trotzdem Leute, die dann, ich sag mal, mehr auf der Seite der Hamas, ich würde jetzt nicht mal sagen, dass die auf der Seite der Hamas stehen. Nee, ist glaube ich auch falsch.
Aber trauen die sich dann, ja nicht zu sagen, natürlich.
Die auf der Seite, ja, und du musst dir mal die Demonstrationen angucken. Also du musst dir das auch mal, das muss man auch mal in Relation setzen. Da hattest du am, wann war das? Letzte Woche war das doch erst. Diese groß angekündigte Pro-Israel-Demonstration. Da haben alle Parteien, alle Verbände, alle Kirchen haben dazu aufgerufen, in Berlin Solidarität mit Israel zu zeigen.
Steinmeier vorneweg.
Steinmeier vorneweg, und es ist aufgeschlagen ein, man muss es einfach mal so sagen, das war ein trauriges Häufchen.
Man muss sagen, da war die DDR im DDR-Führung im Endstadium war wirklich fähiger, noch 100.000 oder 10.000 an sich vorbeimarschieren zu lassen. Das ist wirklich der klägliche Rest. Das waren nur noch Politiker.
Und alte Leute.
Und alte, zwei, drei alte. Ich meine, da waren ja fast nur Politiker.
Und
die waren unter sich. Also diese Klasse ist wirklich so abgenabelt inzwischen.
Und man hat ja auch dann auch wieder diese kläglichen Versuche seitens der Medien oder anderer Protagonisten gesehen, das Ganze dann auch noch irgendwie einigermaßen hoch zu jazzen.
Ja.
Da hieß es dann, ich glaube von der Amadeo-Antonio-Stiftung, 25.000 Menschen in Berlin. So, und dann hieß es von der Polizei, ja, höchstens 10.000 Menschen. Und viele Leute haben schon zu Beginn der Demo gesagt, ja, hier sind nicht mal 3.000. So, und dann hieß es dann, ja, die sind dann im Laufe des Nachmittags dann dazugekommen und so, und ich habe die Bilder gesehen, also die ich zu Gesicht bekommen habe von dieser Demonstration. Das waren tatsächlich solche Fotos, die man macht, um Masse zu suggerieren, wo keine Masse ist.
Absolut, ja, also das war gar nichts.
Da war nichts, das war also wirklich, ich weiß nicht mal, ob es überhaupt 3000
gewesen ist. Und gleichzeitig diese
riesigen
Demos der anderen Seite. Ne?
Tausende in vielen, vielen deutschen Großstädten. Und
interessanterweise, wenn man genau hingeguckt hat, das waren eben nicht nur Araber. Ne?
Nein, das waren eben
nicht
ganz, 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 ganz viele, viele, ich sag mal, Kartoffeln.
Linke Kartoffeln, die ganzen Linken. Das ist ja der Witz, das linke Fußvolk, die sind ja immer noch dabei.
Ja.
Die sind ja immer noch bei ihren Ideen. Aber die merken, die ganzen Promis, ihre ganzen Anführer, die trauen sich gar nichts mehr zu sagen.
Ja,
die wissen natürlich schon Bescheid. Okay, jetzt ist eine andere Losung ausgegangen. So, die machen da freundlich weiter, wundern sich jetzt, dass ihre Demos verboten werden, erstmals in ihrem Leben.
Ne?
Das ist ja was, hochinteressant.
Also ich bin auch sehr gespannt, wie sich das noch entwickeln wird. Also wohin die Reise geht, weil ich denke, am Ende sind wir noch lange nicht angekommen, wohin jetzt hier die Erzählung gehen soll.
Wir das ist ja nicht nur eine Erzählung, man muss ja natürlich dazu sagen, es droht auch bis hin zum Weltkrieg alles Mögliche, ne?
Ja,
da unten. Und dann hast du aber, haben wir ja auch gesagt, ne, was hast du dann eigentlich in Europa, ne? Und insbesondere in Deutschland und in Frankreich oder in Belgien? Dann, was haben die Amerikaner gemacht mit der japanischen Minderheit im Zweiten Weltkrieg? Ne? Da hast du solche Szenarien, ne?
Ja, ja.
Dann aber, dann sind das aber ein paar mehr.
Ja, ja.
Dann sind das aber ein paar mehr.
Aber ich sag jetzt mal ganz im Ernst, also da war ja jetzt. War das letzte Woche, dieses Spiegelcover mit dem Scholz?
Ja.
Wir müssen schneller und härter abschieben. Ich meine, das ist natürlich alles nur Geplänkel.
Das habe ich auch auf Twitter gesehen, daraufhin, dass das Spiegelcover eingeblendet, daraufhin hat Michael Klonowski getwittert, Nazi, Punkt.
Ja, aber sowas kommt
herrlich,
auf einmal. Absolut. Aber wie gesagt, ich sag mal, ich würde mir jetzt von diesen Versprechungen nicht allzu viel erhoffen. Ich glaube, man hat das ja jetzt gestern, heute hat man das ja schon so relativiert.
Ja.
Wie viele Leute da eigentlich mehr abgeschoben werden, das sind dann irgendwie in der Summe 600. Aber, pass auf, gestern bei den Tagesthemen ein Kommentar von einer Frau, die sichtlich gequält in die Kamera das erbrochen hat, was man ihr aufgetragen hat, sehr, sehr, sehr gequält. Und die dann auf einmal solche knallhart AfD-Forderungen gestellt hat. Aber richtig knallhart, wo es dann heißt, ja, hier, wir müssen jetzt wohl abschieben. Da führt halt kein Weg
dran. Mir wurde gerade zugetragen, ich soll sagen, wir sind für Abschiebung jetzt.
Ja, es ist absolut, also wirklich, wie soll man das sagen? Also das ist schon herrlich. Das ist schon den Leuten dabei zuzugucken, wie sie jetzt ihr komplettes, weiß ich nicht, Weltbild im Prinzip um 180 Grad drehen müssen, um noch dabei sein zu dürfen. Da siehst du dann auch, wie viel Überzeugung dabei ist. Da ist nichts, da ist, die machen, was man ihnen sagt und
fertig ist. Ne? Bei so den Promi-Fuzzis, ne?
Ja.
Klar, das ist natürlich, das war immer so und deswegen, die sind ja jetzt auch alle schon eingeduckt. Ne? Aber das linke Fußvolk, wie gesagt, guck dir mal die Demos in London an insbesondere, ne? Mhm. Wenn du da diese 100.000 Leute siehst, das sind alles Londoner Kartoffeln, ne? Also ja, zur Hälfte.
Nicht nur,
also nicht so, wie man jetzt so denkt, da sind die Pallis und Araber unterwegs.
Nicht nur, sondern eben auch sehr, sehr viele davon und das verspricht ja eigentlich neue Konfliktherde, ne? So hierzulande.
Ohne Ende.
Also das wird nochmal richtig spannend, ne? Und ich denke, wenn das erstmal ausgebrochen wird, da könnte ich mir dann vorstellen, ne, dass es dann tatsächlich auch diesen lachenden Dritten gibt, nämlich dann die, ich sag mal in Anführungsstrichen, Alternative für Deutschland.
Das weiß ich gar nicht. Da bin ich mir gar nicht so sicher, weil am Ende, wenn die jetzt auf einmal, die werden natürlich sagen, wie damals bei diesem Asylkompromiss, der jetzt auch immer wieder öffentlich angeführt wird. Ja, da habt ihr euch doch schon mal geeinigt. Mhm. Jetzt werden die sich auch einigen und irgendwie ganz offiziell abschieben. Mhm. Aber es wird tatsächlich, glaube ich, auch eine neue Losung geben. Wir sind halt jetzt an der Seite Israels im Krieg. Und wenn man im Krieg ist, dann ist auch keine andere Meinung erlaubt. Das ist ja alles jetzt nicht nur positiv. Weil natürlich lachen wir, wie wir über alles lachen, weil wir das sowieso tun und weil wir das auch alles nicht so ernst nehmen. Aber natürlich sind wir dann im Krieg und dann sind die, die nicht auf der Seite der Regierung sind, sind Staatsfeinde. Das ist unangenehm.
Ja.
Ne?
Ja, ja. Ja. Ja gut, wir wissen das ja von uns.
Ja.
Die anderen
wir kennen das ja schon. Für die Linken ist das echt neu.
Ja, ne? Das wird jetzt auf einmal ist
die Erzählung verstehen nicht mehr ein noch aus.
Andere Erzählung. Ja.
Nee, weil ganz neu ist das nicht. Vor dem Marsch durch die Institutionen waren sie ja schon mal auf der Seite, ne?
Ja. Ja gut,
aber das ist lange her.
Das ist die Erlebnisgeneration, die stirbt ja jetzt diesbezüglich ja weg. Ne? Also die Leute, die heute Linke sind, die kennen das ja gar nicht.
Die kennen das nicht, das stimmt.
Ja, die fühlen sich wahrscheinlich immer noch im Widerstand. Oder ich weiß es ja nicht. Ja. Keine Ahnung. Nee, aber was ich meine Andreas ist... Andreas
Kemper fragen.
Was ich, unbedingt. Herr Kemper, schreiben Sie was in die Kommentare. Danke. Oh, danke. Oder bei Twitter, wie Sie wollen. Was ich eigentlich meinte ist, du hast ja jetzt... was ja jetzt innerhalb des Establishments diesen Konflikt, ja, der eigentlich immer so auf die AfD übertragen worden ist. Ja, also, dass man sich dann so mit, also, dass, man kann es im Prinzip so sehen, Rassismuskeule, Antisemitismuskeule, beide schlagen sich gerade kaputt.
Aber so, damals war das eben Nazi und jetzt gibt's eine neue Situation und jetzt sind wir alle so.
Ja, und jetzt, was ich mich jetzt eben frage, wie gesagt, wir haben es ja beschrieben, irgendwie hat sich ja jetzt die Erzählung geändert. Also auf einmal ist die Abschiebung ein probates Mittel im Problemlösungs, weiß ich nicht, Parkett, nicht Parkett. Also Abschiebungen erscheint auf einmal wieder als probates Mittel, um hier eine Lösung herbeizuführen. Und wie gesagt, die AfD hat das ja pausenlos, permanent.
Ja, und aber weiß wie gesagt, ich nicht, lass mich kurz ausreden.
Ich glaube schon, weil auf einmal neben dieser, ich sag mal in Anführungsstrichen Medienkampagne, die in den letzten Monaten gefahren worden ist, von der ich glaube, dass es tatsächlich eine ist, nämlich dass man gesagt hat, oh, so viele Leute wählen auf einmal die AfD und tatsächlich Umfrageschock, ja. Also dieses permanente Wiederholen des Umfrageschocks. So viele Leute wählen die AfD. Das ist ja eine, wie man so schön sagt, self-fulfilling prophecy. Ja, und da ist die Frage, so hat man das vielleicht ein bisschen absichtlich gemacht. So, und jetzt hat man auch noch sich einer Waffe entledigt. Nämlich dieser Rassismuskeule, die man der AfD, sag ich mal, über die Ohren hauen konnte. Man wird natürlich noch weiter versuchen, sie zu bekämpfen, aber man hat sich nichtsdestotrotz im Umgang mit der AfD doch eines mächtigen Schwertes entledigt. Das meinte ich damit eigentlich.
Ja, das stimmt.
So, und da, wie gesagt, kann die AfD, da kann die jetzt natürlich reinholzen, wie bekloppt. Die kann sagen, haben wir die ganze Zeit gesagt, told you so. Ne? Also das ist das, was sie jetzt kann. Das ist das, was sie jetzt auf den Tisch hauen kann. Und ich nehme mal an, wenn sie nicht dumm sind, dann werden sie das auch machen.
Nicht zu vergessen ist übrigens ein personifiziertes Problem, was die jetzt alle haben, das ist Greta Thunberg. Ne? Man muss sich das mal vorstellen.
Das ist.
Weißt du noch, vor 3 Jahren, kurz vor Corona, wie wir hier ständig über Greta Thunberg geredet haben.
Ja, ja.
Das arme, kranke Persönchen, ja. Gestört und missbraucht, dieses Mädchen, ja, furchtbar, aber zur Heiligen erhoben.
Ja.
Ne? Der ganze Mainstream hat sie zur Heiligen erhoben.
Ja.
Und diese Heilige, allergrößte aller Gretas, ja, die ist jetzt Antisemit.
Ja, die ist jetzt Persona non Greta.
Ja, es ist doch unglaublich. Oder? Also es geschehen Dinge und wie gesagt, wir können darüber lachen, wir sowieso über alles lachen, aber diese Mainstream-Linke, die hat jetzt, die versteht die Welt nicht mehr.
Also ich muss dazu sagen, ich verstehe die Welt in dem Sinne auch nicht mehr. Ja, also in Anführungsstrichen, es
weiß ich gar nicht.
Ja, es ist, man fragt sich ja schon so, woher kommt das denn? Weil du sprichst jetzt Greta an. So, was ist mit Greta verbunden? Mit Greta ist diese ganze Klima.
Ja, Bewegung das ist verbunden. Ja, das Tolle.
Und ja, das ist nicht nur das Tolle, aber das ist auch das Faszinierende. Also wenn man jetzt auf einmal die Säulenheilige einer bestimmten Ideologie komplett absägt, was macht das denn dann mit der Ideologie, für die sie gestanden hat? Und darauf warte ich noch. Ich warte im Prinzip
noch darauf. Also das sehe ich noch nicht, muss ich sagen.
Nee, ich sehe es halt auch noch nicht, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen.
Ich sehe nur, dass sie ein Problem haben jetzt.
Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass eben auch mit dem Absägen dieser Galionsfigur eben auch die Ideologie leiden wird. Leiden könnte.
Ja, da ja leiden, man, leiden wird ja. Ja.
So, und da muss man jetzt erstmal abwarten. Also da, wie gesagt, da tut sich eigentlich noch relativ wenig. Also noch hält man ja fest an diesem ganzen Hokuspokus, an dieser ganzen Religion.
Aber hallo.
Aber das kann früher oder später auch unter Zuhilfenahme dieser abgesägten Greta in eine andere Richtung gelenkt werden. Ne? Also wie gesagt, ausgeschlossen ist diesbezüglich nichts. Ne? Also du erinnerst dich, als wir noch kurz vor den Bundestagswahlen 2021 angemerkt haben, dass ja mit den Grünen unter einer grünen Regierung die Atomkraft wiederkommen wird. Und was ist passiert? Eine Mehrheit der Bevölkerung ist jetzt wieder für die Atomkraft. Und was ist aber unter den
nicht Grünen? Ganz recht, bislang ist ja nicht wieder da. Ne?
Das ist ja abgeschaltet. Abwarten. Ne? Die nächste Regierung kommt bestimmt. Wer weiß, was dann nicht
alles möglich ist. Das wird sie wahrscheinlich auf ihren Fahnen schon geschrieben haben.
So, und was ist noch passiert? Multikulti unter einer grünen Regierung. Komplett weg. Davon spricht keiner.
Du hast recht, da fehlt jetzt noch die Umweltideologie.
Da fehlt
die
Klimaideologie. Es fehlt jetzt nur noch die Klimaideologie und ich sage dir, oder ich vermute, das wird dann wahrscheinlich mit den wirtschaftlichen Verwerfungen, die wir jetzt ja schon erleben und die immer schlimmer und schlimmer und schlimmer werden, das wird wahrscheinlich damit einhergehen, dass eben diese Ideologie womöglich abgesägt werden wird.
Übrigens auch mithilfe, und das Thema haben wir noch nicht, mithilfe von Sarah Wagenknecht, die da auch schon das lange auf ihre Fahnen geschrieben hat, dass du sagst, diese Klimaideologie nicht zu hoch zu hängen. Ne?
Ja.
Jetzt so von ganz links außen.
Ja.
Also das ist auch noch ein interessantes Phänomen.
Ja, ja. Sarah Wagenknecht, darüber wollten wir heute auch sprechen. Ich hatte es mir notiert. Ich
wollte es mal so einwerfen.
Das hast du sehr gut gemacht. Sehr gut, André. Das hast du toll gemacht. Sonst hätte ich es nämlich vergessen.
Ja, das Lustige ist ja, also zumindest offiziell der Tenor ist ja jetzt der, dass mit Hilfe von Sarah Wagenknecht die AfD gestoppt wird. Ne?
Da kannst du mir doch erzählen, was du willst. Aber das ist
ja
doch
dämlich.
Das ist so von vornherein, das ist ja ein Rohrkrepierer, den man sich absichtlich selber ins Netz legt. Das ist doch völlig, also und da verstehe ich die Welt zum Beispiel nicht. Wieso macht man sowas?
Die Welt oder die Welt?
Die Welt. Nicht die Welt, die Zeitung, sondern die Welt. Da verstehe ich die Welt nicht mehr. Also pass auf, Sarah Wagenknecht. Ja, und das auch super interessant halt hier diese Umfrage da bei Insa für Bild. 12% für Sarah Wagenknecht in einer Umfrage.
Ja, ja.
Also ey, ich bitte dich, da würde ich gerne mal, da würde ich mal wissen, wie war eigentlich
gibt's ja noch nicht mal.
Die Partei
gibt es ja immer noch
es
nicht.
Es gibt kein Programm, es gibt gar nichts.
Den ersten Verein.
Es gab erste Kommentare und so weiter. Und auf einmal 12%. Also da wäre ich in Anführungsstrichen vorsichtig, was jetzt die Fragestellung angeht. Also was wurde konkret gefragt, dass man da auf 12% kommt? Ja?
Ja, ja. Trotzdem glaube ich aber, anders als du, glaube ich, ne, dass sie am Ende Erfolg hat und über 5% liegt mit ihrer neuen Kraft. Das glaube ich schon.
Ja, aber die Frage ist, ob sie den Erfolg haben wird, den man ihr Mainstream-seits wünscht, nämlich genau. Die AfD zu reduzieren.
Das wiederum glaube ich nicht.
Das glaube ich nämlich überhaupt nicht, also ganz und gar von vorne bis hinten nicht. Also ich weiß nicht, man hat es ja jetzt mitgekriegt. Ich sage ja, Twitter, Telegram, da macht sowas eben schnell die Runde. Die Frage ist für viele hierzulande, und ich glaube, das ist eigentlich die entscheidende Frage hierzulande. Wie geht eine Partei mit der Migrationsfrage um? So, das erleben wir jetzt gerade. Das erleben wir bei der SPD, das erleben wir bei der CDU, bei der AfD sowieso und jetzt auch noch bei der BSW. So, wie geht man mit diesem Thema um? Und da hat hier diese Frau Amiri, also die mit ihr die Linke verlassen hat und da jetzt, glaube ich, mit im Verein ist bei dieser BSW.
Ist das nicht Frau Mohammed Ali?
Mohammed Amiri, Mohammed Ali oder sowas.
Frau Mohammed Ali finde ich auch ehrlich.
Super geil. Kann man sich einfach merken. Ne? Nee, auf jeden Fall, diese Dame hat ja schon klipp und klar gemacht. Die hat es ja deutlich gesagt. Ja, also Abschiebungen würde es mit ihr halt nicht geben. Also hat sie deutlich gesagt. So, und da fragt man sich ja gut, wie groß ist denn jetzt das Potenzial, dass man mit solchen Aussagen aus der AfD abschöpfen kann. Ich glaube, es ist ja gering. Ne?
Und wenn man dann noch die ganze Zeit hingeht und sagt, nein, mit der AfD will man aber gar nichts zu tun haben, wird man nicht unbedingt die Wähler von ihr erobern. Ne?
Ja, es ist ja überhaupt. Ich meine,
oder allein schon zu sagen, ich trete jetzt an, oder der Mainstream sagt, ich soll antreten, weil ich der AfD die Stimmen klauen soll.
Ja, so,
mit diesem Wahlprogramm, wessen Stimmen klaut man dann?
Ja, bestimmt nicht die, ne? Der AfD.
Ja.
Ne? Nicht zumindest nicht in nennenswerter Anzahl.
Ja.
Oder dieses Auftreten folgt einer Logik, der ich tatsächlich nicht folgen kann. Mag bei Linken so sein, die haben ja auch oft ein anderes Verständnis von Logik als der normale Mensch. Ja, wie gesagt, also ich kann mir, du glaubst, die Wert, diese Partei wird eben den anderen Parteien nennenswert Stimmen abjagen.
Und zwar den Linken. Und zwar, also nicht nur, dass sie natürlich, die Linke ist weg,
ja,
wenn Wagenknecht Erfolg hat, und davon gehe ich aus. Also die SED, die SED ist dann Geschichte. Aber sie wird nennenswert, das bin ich von überzeugt, nennenswert Stimmen zumindest auch von der SPD und von den Grünen bekommen. Mehr von der SPD, glaube ich. So die alten letzten SPD-Wähler, wo ich mich immer sowieso frage, wo kommen die noch her? Ja. Weil
gibt's eigentlich noch,
das ist, glaube ich, auch Wahlalter 80 aufwärts.
Ne? Ja, aber ja.
Die werden, glaube ich, dann auch von Sarah Wagenknecht angesprochen.
Ja, einfach weil sie vielleicht ganz hübsch anzugucken ist.
Ja, ja, aber und die singt auch noch die alten Lieder, ne? So.
Natürlich. Also Sie glaubt ja nach wie vor felsenfest an die Verwirklichung dieser sozialistischen Welt und ja, hat das ja auch schon kommuniziert, also wohin mit ihr die Reise gehen soll. Möglicherweise wird das wahrscheinlich den ein oder anderen Nationalbolschewisten aus der AfD abziehen, aber ich weiß es nicht. Also keine Ahnung, also mir kam das dann, also mir kam eben diese Präsentation der Partei, beziehungsweise hier dieses Festlegen, beziehungsweise diese Programmpunkte, die man sich da auf die Fahnen geschrieben hat jetzt vorab, mir kam das schon eher missglückt vor, als irgendwie großartig durchdacht.
Das war vor allen Dingen auch deshalb enttäuschend. Ich muss sagen, wir hatten ja auch vorher, ähnlich wie mit Thema Krall, was wir schon oft haben und hoffentlich auch noch oft haben werden, wenn es dann Wirklichkeit wird. Ja. Aber da war ja auch immer die Frage, wer ist da mit ihm und so. Ne? Das ist ja unsere ständige Frage. So, und bei Wagenknecht hat man auch gedacht, ja gut, da sind so ein paar Altlinke. Und vielleicht Ulrike Gero wurde gehandelt und andere, ne? So, die sind aber alle gar nicht dabei. Also zumindest bei dieser ersten Vorstellung war Ulrike Gero gar nicht dabei.
Ja.
Das heißt, du hast da nur so ein paar Schrumpfkader aus der alten SED. die da im Moment zusammengefunden haben. Wahrscheinlich kommt Ulrike Gero noch dazu.
Ja, oder Alice Schwarzer.
Alice Schwarzer zum Beispiel.
Also solche Namen. Sie hat sich ja schon dezidiert positiv über die Gründung geäußert. Ja.
Gerhard Schröder.
Und da bin ich ja echt vom Stuhl gefallen. Ne? Hier der Kollege Jürgen Elsässer und sein Kompaktmagazin, hast du das mitgekriegt?
Nee. Aber der kommt doch daher. Der ist ja.
Der kommt aus der Ecke.
Alter, und was hat der?
Warte, da muss ich jetzt direkt mal bei Twitter gucken. Was hab ich da gesehen?
Dann ja, gut, der war ja immer schon. Der war ja, glaube ich, eng verbandelt mit Wagenknecht
ja, eine Zeit lang und jetzt,
bei diesen ersten Initiativen.
Und jetzt die erste. Wo hab ich's? Jetzt das erste Cover, ne? Nach dieser Verkündung. Die beste Kanzlerin. Ey, das ist so brutalst unterirdisch, das kann vielleicht der Sascha, guck an, 1:20 bei eine Stunde.
Das ist aber unser Rekord.
Also 1:20 haben wir, glaube ich, kann er das geschafft. Dann einblenden, die beste Kanzlerin. Und da frage ich mich auch, ist das Satire oder hat der Typ einfach keinen Bock auf Abonnenten? Weil wer wird jetzt...
Ja gut, aber ja, das weiß ich gar nicht. Also seine Abonnenten, die kennen ja seinen Kurs schon lange. Und Das war ja immer so, wie hast du so schön nationalbolschewistisch
gesagt. Ja, aber, Moment. Ich glaube, sein Klientel, und das hat ihn ja in Anführungsstrichen in letzter Zeit mehr oder weniger auch, was weiß ich, ausgemacht. Er hat sich ja auch dezidiert migrationskritisch
gezeigt. Natürlich.
So, also das war ja das, wovon eben viele in Anführungsstrichen beeindruckt gewesen sind, wo viele gedacht haben, so oha, da hat aber jemand noch die Kurve gekriegt. Und jetzt, sage ich mal, jazzt er diese oder hypt eben Sarah Wagenknecht, mit der es eben kein Deut besser werden wird als mit den anderen Parteien. Ganz im Gegenteil, guck mal, wenn jetzt sogar
Sie ist Scholz, keine Kriegstreiberin. Ne?
Nee, das ist ja richtig. Aber guck mal, ich sag ja, die entscheidende Frage ist jetzt gerade zur Stunde und wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen und Monaten, das ist tatsächlich die Migrationsfrage. Und jetzt hast du die SPD, die auf einmal migrationskritisch ist, die CDU sowieso immer schon migrationskritisch gewesen ist und Sarah Wagenknecht, ja.
Ja, aber weißt du, um mal ein anderes alternatives Medium zu erwähnen, News hat jetzt auch über Wagenknecht viel geschrieben,
ja.
Hier, die Reichelt-Truppe, ne, die neue. Und die haben dann, ja, durch Wagenknecht, wenn die jetzt die Linke ersetzt, dann wird der alte rot-rot-grüne Traum von der rot-rot-grünen Regierung Wirklichkeit. Nämlich mit dem einen Rot ist dann Wagenknecht.
Ja,
ne?
Ja.
Und das ist natürlich totaler Unsinn, weil natürlich es gab vorher kein Rot-Rot-Grün auf Bundesebene und durfte es nicht geben, weil am Ende für eine solche Koalition die Außenpolitik zählt. Mhm. Das haben wir auch hier öfters schon mal erwähnt. Das ist ganz, ganz wichtig. Also da musst du NATO-treu sein. Und das macht natürlich auch gar keinen Sinn, jetzt ausgerechnet Wagenknecht, die jetzt den Flügel repräsentiert innerhalb von der Linken, der jetzt noch besonders NATO-untreu ist. Also die wird ja jetzt nicht als Koalitionspartner in Frage kommen. Selbst wenn sie will, was ich mir ja durchaus vorstellen könnte, selbst wenn sie will mit Rot-Rot-Grün vielleicht regieren, wollen die anderen mit ihr noch lange nicht, es sei denn, sie würde ihre ganzen Positionen abräumen.
Ja, aber wozu gibt es diese Truppe?
Muss ich sagen, ich gucke das mit großem Vergnügen. Das Schauspiel wird, stell dir mal vor, jetzt noch Krall dabei.
Ja, das wäre so cool.
Dann machen wir täglich eine Sendung.
Boah, dann aber wirklich jeden Tag, was hat Herr Dr. Krall getwittert? So, und wie kann man das kommentieren? Wie kann man das interpretieren? Ja, das wäre, ja, wenn Herr Dr. Krall denn dann seine Partei gründet, dann, boah, was ist denn los? Also was ich ja spannend fand hier bei einer der letzten Umfragen, die ich gesehen habe, da wurde ja auch, das haben wir ja so gar nicht auf dem Schirm gehabt, da wurden auf einmal die Freien Wähler aufgelistet. Ja, und die stehen jetzt bundesweit bei 3%. So, und das ist jetzt nicht furchtbar das ist nicht viel weniger als die FDP hat.
Ja gut, das stimmt.
Und das heißt, wir haben jetzt wirklich so eine krasse Zerfaserung des Parteiensystems.
Ja, und bei den Freien Wählern muss man noch dazu sagen, in Thüringen, diese neue Bürgerliste, da sind ja, glaube ich, da ist die Basis dabei, da ist die Werteunion sogar mit dabei, mit Vera Lengsfeld und so Leuten, die zumindest im Hintergrund da mitmachen. Und wen habe ich jetzt vergessen, weswegen ich darauf kam?
Maaßen. Vera Lengsfeld, Maaßen.
Werteunion.
Also es
fällt mir noch ein. Da ist nämlich die Freien Wähler. Die Freien Wähler aus Thüringen sind auch mit dabei. Also das ist eine ganz interessante Kombination, weil letztendlich ist das natürlich alles dasselbe Feld. Mhm. Diese verschiedenen Initiativen, die es da gibt, wo jeder sagt, okay, da ist eine Lücke im Parteiensystem, die noch gefüllt werden muss. Mhm. Da sind jetzt die Freien Wähler schon da. Mhm. Und da ist natürlich die Frage, also in Thüringen, wo sowas möglich ist, weil die so eine Sondergesetzgebung haben für Wahlen, ähnlich wie bei Europawahlen, das gibt es aber, glaube ich, auch nur in Thüringen und bei den Europawahlen, dass du als Verein und sozusagen als Listenverbindung antreten darfst. Mhm. Die machen das da jetzt und da sind die Freien Wähler dabei. Also da muss man mal abwarten, gibt es da vielleicht, Stichwort Krall, Stichwort Maaßen, Stichwort Freie Wähler, Stichwort die Basis und so weiter. Gibt es da vielleicht auch Bemühungen, da Dinge zusammenzufassen, die diese Lücke füllen? Ne? Also das wäre zumindest Thüringen ein Zeichen.
Ja.
Ja. Und das auch wieder, ohne dass ich mir davon ganz viel verspreche. Aber dann muss man auch wieder sagen, welchen Einfluss haben die auf die Meinungsbildung? Was wird das für eine neue Diskussion in der Öffentlichkeit? Ne? Und wie wird sich das auswirken auf das Denken der Leute? Ne? Das ist, glaube ich, interessant.
Ja, und es bleibt interessant.
Ja. Ja. So, jetzt haben wir aber fast unseren ersten anderthalb Stünder mal gemacht.
Ne? Haben wir das nicht schon mal gehabt?
Irgendwie, haben wir schon mal gemacht?
Ich meine, Weihnachtsspecial war schon mal gut, etwas,
okay.
Das war schon mal, da haben wir schon mal
geliebt. Da haben wir ja aber auch viel abzuarbeiten.
Okay,
ja, ich habe jetzt schon Angst.
Ich freue mich schon drauf. Ne?
Ja.
Ja, das ja, war, ja. Ja, falls Sie irgendwelche Produkte
apropos Produkte, die zweite Auflage unseres Bieres ist gerade abgefüllt worden.
Genau.
Also wenn Sie da in der ersten Auflage noch nicht zugegriffen haben oder es besonders lecker fanden,
ja,
dann können Sie da nochmal zugreifen unter ef-magazin.de/bier.
Ja, und unsere Pflegeserie
haben wir jetzt gar nicht mehr.
Wir müssten eigentlich hier den lieben Björn fragen, ob wir uns nicht hier zwecks
die wissen ja,
Ausstellung,
Pflegeserie.
Shampoo, Bartöl für Leute wie mich und Rasierwasser für Leute wie ihn.
Ja, genau. Und Shampoo für die Rückenhaare hast du mir doch empfohlen. Wollte ich immer noch testen.
Das Shampoo dürfen auch Frauen benutzen, im Übrigen.
Ja.
Ja, herrlich.
Ich glaube, wir sind durch.
Ja, mir glüht auch schon der Kopf.
Und der Popo.
Ja, und der, boah, ey, Furcht. Sie können sich nicht vorstellen, was das für eine Qual ist. Man fühlt sich nach spätestens einer halben Stunde wie auf so einem Nadelkissen sitzend. Ja. Ja, weiß ich nicht, was kann man noch, ja, richtig, an dieser Stelle, Stammtisch, ne, bist du eigentlich beim nächsten Mal dabei?
Eigentlich ja, wann ist der denn?
Das ist eine Woche vor Usedom.
Also,
am 10.11. wieder Stammtisch in Grevenbroich, also ich muss sagen, also beim letzten Mal, das war wirklich, wirklich wieder ganz toll, es kommen also auch ständig neue Leute dazu, ich bin dir ja auch untreu geworden.
Ja, du hast gesungen, habe ich gehört.
Ja, und zwar mit einem.
Und angeblich mit einem besseren Sänger, was ich aber nicht glaube und was ich bestreite.
Boah, also es war wirklich, ich muss es an dieser Stelle wirklich mal betonen, dieser Gesang mit jemandem, der die Töne trifft, das war schon.
Das hast schön. Du doch jede Woche hier. Also ich bitte dich. Oder das triffst du die Töne nicht?
Das bildest du dir nur ein. Also, das fand ich sehr schön und ja. Keine Ahnung, freue mich schon aufs nächste Gesangsduett mit diesem.
Du hast ja auch immer lustige Leute da, was weiß ich, der Flottenadmiral oder so, ne?
Ja, ähnlich. Es war jemand da, der tatsächlich auch aus den tiefsten Tiefen dieses bundesrepublikanischen Systems kommt und es war einfach, also das kann ich an dieser Stelle vielleicht auch nochmal betonen, es war wirklich hochinteressant, was man da zu hören bekommen hat. Ne? Oder
also das Uta, war wirklich interessant, was du mir erzählt hast.
Uta Ogilvy oder Michael Werner, die auch immer dabei sind, die waren jetzt die letzten beiden Male auch dabei. Ja, wie gesagt, wenn sie dazustoßen möchten, ich würde mich freuen, sind immer viele Leute da, also zuletzt waren es nur 18, weil die ganzen jungen Leute, die waren nicht da, ich glaube, die waren.
Dann könnten wir alle gemeinsam ein bisschen einglühen auf Usedom,
ja,
was dann eine Woche später ist.
Ja.
In Grevenbroich. Von Grevenbroich nach Usedom.
Was für eine Strecke.
It's a long way.
Am 10.11., wie gesagt, findet der nächste Stammtisch statt. Ich würde mich freuen, Sie dort begrüßen zu dürfen. Vielleicht, ja, trinken wir dann mal ein Bier zusammen oder auch 10, mal gucken. Ja, komm, sind wir durch. 1,5 Stunden, das muss reichen. Ich hoffe, wir haben damit den, ja, die letzte ausgefallene und die etwas zu kurz geratene Sendung wenigstens zum Teil kompensieren können. Ja. Ja, wir haben uns gefreut. Ich hoffe, Sie auch. Ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. In dem Sinne, alles Gute und tschüss.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.